Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 215. Heute mit der Review zu WWE TLC 2018, dem letzten Event des WWE-Kalenders. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie schon in der Preview, da ist Ulrich Steppberger von der M-Games bei mir. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Genau gesagt, schönen guten Morgen. Wir nehmen das ja hier quasi am Morgen nach Raw, also am Dienstagvormittag auf, weil wir natürlich auch zum Ende dieses Podcasts noch ein bisschen über den großen Reset sprechen wollen. Die McMahons sind aufgetaucht und haben Raw nochmal auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger. Wir werden gleich drüber sprechen, ob das wirklich so der Fall gewesen ist. Vorher aber natürlich die Review zu WWE TLC. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen möchtet, wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, dann schickt uns die natürlich einfach an fragen@headlock.de. Ansonsten, wie ihr wisst, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch, wenn ihr uns besonders wertschätzt, dann gerne bei Steady und Patreon vorbeischauen. steadyhq.com/headlock.de und patreon.com/headlock.de erneut, so. Und da könnt ihr uns unterstützen. Da haben wir zuletzt das Gastspiel online gestellt mit dem Dominik Roth, also ein ehemaliger Wrestler, der uns ein bisschen darüber erzählt, wie er jetzt aktuell die Entwicklung des Wrestlings sieht. Auch so Geschichten wirklich aus dem Ring, also sehr interessant, was er da vom Stapel lässt. Wie er die aktuelle Wrestling-Entwicklung empfindet, da gerne mal reinhören. Und natürlich haben wir jetzt auch in den nächsten Wochen noch jede Menge vor uns. Also Shaggy und ich nehmen noch die Helden aus der zweiten Reihe über Brian Pillman auf. Und natürlich haben wir dann in der kommenden Woche auch zwischen den Jahren noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch mit der ersten Retro-Review. Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten, Ulrich, würde ich sagen, wir legen hier einfach mal los mit WWE TLC, der letzte Pay-Per-View des Jahres. Und ich glaube, WWE hat da durchaus ein solides Stück abgeliefert, um es einfach mal so zu sagen. Wir waren ja beide so mäßig gehypt. Deswegen erstmal die Frage, weil wir nehmen es ja ein bisschen später diesmal auf als sonst, wegen Raw eben und wegen der Ankündigung mit Vince McMahon. Hast du es live geschaut oder hast du es dann am Morgen danach geschaut?
Nein, ich habe es live geschaut, weil eigentlich, ich hätte zwar dank Urlaub auch in der Früh schauen können, aber irgendwo das Live-Gefühl ist halt doch was anderes und vor allem, man kann ja dann kann man auch nicht in Versuchung geraten, vorzuspulen und muss halt zwangsläufig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit investieren. Man natürlich im Gegenpol kann auch sein, dass man mal wegnickt, wenn was nicht passt, aber nein, also ich schaue schon lieber live, wenn es geht. Ich zugegeben, bei den Takeovern mache ich es inzwischen anders, weil am Wochenende, weil zwei Nächte am Stück ist halt schwierig, aber hier war ich live dabei. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, zum Glück fangen sie ja jetzt nicht schon früher an, wie noch vor letztes Jahr. Damit kann man zumindest mal einsteigen, ohne dass man ewig warten muss.
Das stimmt.
Ja, wobei die Pre-Show diesmal auch, Gott, Sam Roberts mit Vollbart, das hat fast schon Albträume bereitet, aber der Rest ging dann. Aber zumindest war es relativ,
Es waren ja auch zwei gute Matches noch dabei, muss man auch, oder zwei ansehbare Matches auf jeden Fall. Da können wir dann direkt so ein bisschen in den Rückblick einsteigen. Ne? Das ist der Opener. Wir haben ja vorher spekuliert, was wird wohl irgendwie in die Kickoff-Show kommen. Und ja, wir haben komplett daneben gelegen, muss man mal ganz klar so sagen. Ne? So, ja, der Opener war dann ja, im Endeffekt, entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, aber der Opener war dann im Endeffekt das WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Buddy Murphy und Cedric Alexander. War das eine Überraschung für dich?
Also das noch weniger als das andere Match. Ich fand es nur schade für die, also vor allem noch dazu, dass es das erste Match auch noch war, zur Zeit, wo man gar nicht mal mit rechnet, weil die letzten Male war immer, meistens gibt es ein Pre-Show-Match und das ist dann in der zweiten Hälfte und nicht nach 20 Minuten schon. Also das war, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, also doch, ich hätte vielleicht eher noch damit gerechnet, wie gesagt, Pre-Show, aber nicht als allererstes Match. Aber dafür war es halt auch ein gutes Match. Also es war eigentlich wieder verschenkt an der Stelle, aber zumindest konnten wir es genießen.
Ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so das Gefühl hatte, dass es verschenkt war, weil ich fand schon, dass die Halle war einigermaßen voll und ich finde, das hat die Leute wirklich gut in den Event reingeholt. Also klar, so vor den Fernseher wirkt das vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die Leute auch schon Bock auf den Event selber und auch auf dieses Match hatten. Also man merkt, dass 205 Live auf dem richtigen Weg ist und dass gerade diese beiden Akteure es hier auch, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich geschafft haben, trotz der etwas undankbaren Position auf der Card, da wirklich, ja, die haben ja ein Feuerwerk abliefert, ne? 10 Minuten Sprint in bester Cruiserweight-Manier. Ich fand, das war wieder ein richtig geiles Match. Also wie die letzten Cruiserweight-Matches eigentlich alle auch.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich die Leute, die zu dem Zeitpunkt schon in der Halle waren, also ich habe auch mal geguckt, ob man es ein bisschen sieht. Sie war tatsächlich ordentlich voll, aber schon natürlich noch merklich nicht ganz voll, dass die Leute, die da schon drin waren, dass das auch Leute sind, die viel wirklich Interesse haben und die halt eben nicht in letzter Minute kommen, weil sie vorher ja noch ein Bier trinken müssen oder irgendwas. Also schon eben genau eher das Publikum, für die dieses Match wirklich was an Relevanz hat. Und die haben natürlich dann ein gutes Match bekommen. Also ich habe immer ein bisschen das Problem bei den Cruiserweights, dass immer alles so gut ist, aber wie soll ich sagen, das Drumherum halt ein bisschen... wenn ich jetzt sage, es gibt kein Drama außenrum, das klingt auch blöd. Also mir fehlt noch ein bisschen das emotionale Investment, obwohl die Leute alle so gut sind und dass also die Matches selber eine Freude sind zu sehen, aber ich habe irgendwo, wirkt immer noch ein bisschen abgekoppelt für mich. Aber das Match selber, super, da gibt es gar nichts und ich finde, vor allem war es halt auch schön ohne Schnick, also gleichzeitig war es für schön, kein Schnickschnack, kein Blödsinn, kein, oh Gott, der Böse ist wirklich böse und der Gute ist der Engel. Die sind, ich meine, Buddy Murphy ist ja tendenziell eher ein Heel, aber trotzdem ja jetzt auch kein dastardly böser Ultra-Heel. Ja. Also es war einfach gut. Es war das, was man erwarten konnte und bei denen kann man immer was Gutes erwarten. Das war das Ding, hat alles gepasst eigentlich.
Ja, bin ich komplett bei dir. Es ist natürlich dieses, also was du da mit dem abgekoppelt oder ausgekoppelt meinst, kann ich tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, weil natürlich ist es ein ganz, ganz anderes Produkt als all das, was wir quasi im Main-Roster sehen. Es ist eigentlich klassisches Work-Rate-Wrestling, wie wir es ja natürlich auch irgendwie aus den Independent-Promotions kennen. Gibt's hier eine Geschichte hinter, die ist aber relativ basic gehalten und eigentlich geht's dann eher darum, die Leute mit den Aktionen irgendwie in das Match reinzuziehen. Ne? Aber das funktioniert einfach und ich muss da mal sagen, auch so ein Cedric Alexander, wie der sich jetzt die letzten Jahre gemacht hat und auch, dass der eine Ausstrahlung jetzt langsam so ein bisschen bekommt. Klar hat er noch nicht den absoluten Übercharakter, aber der hat eine Ausstrahlung im Ring. Und die Aktionsfolgen, die er hier teilweise da an den Mann gebracht hat, die sind halt unglaublich. Auch in der Schnelligkeit, das ist richtig cool. Und Buddy Murphy einfach als das Beast von 205 Live. Wir haben in den letzten Wochen schon oft sehr, sehr, sehr groß über ihn gesprochen, ne? Und der macht das einfach toll. Und der ist zu Recht da, wo er jetzt steht. Und ich glaube auch, dass das jemand sein wird, der durchaus im Main-Roster da seine Rolle spielen kann. Egal, also das ist ein tolles Match. Absolute Anschau-Empfehlung von meiner Seite, weil das ist eine richtig coole Art und Weise, auch um in den Event reinzukommen. Ne? Und du hast gesagt, die Leute, die sich das angeschaut haben, die sind dann auch wirklich direkt abgeholt worden. Ne? Und insofern war das vielleicht die klügere Alternative im Vergleich zu dem, wir haben ja, glaube ich, so ein bisschen damit gerechnet, dass das Finale der Mixed-Match-Challenge da irgendwie diesen Platz einnehmen wird. Ich glaube, das war so die klügere Alternative, sage ich mal, weil es einfach ein geiles Match war. Machen wir weiter, ne? Wir haben, klar, Buddy Murphy hat hier gewonnen, ne? Mit Murphy's Law am Ende. Tolles Ding schon wieder und unbedingt anschauen. Weiter ging es dann, ja, ein bisschen überraschend mit dem Leitermatch zwischen Elias und Lashley. Und was ich kurios finde, eigentlich macht ja Elias dasselbe wie vorher, nur eben, dass er jetzt von den Bösewichten unterbrochen wird im Vergleich zu vorher.
Ja, und er sagt nicht mehr Shut your mouth, das hat er weg.
Das stimmt.
Das fehlt jetzt. Er sagt nur noch, macht wieder euer Smartphone aus und die kam und was war das andere? Aber nicht mehr, and shut your mouth und dann halt, genau, ich hätte ja an der Stelle auch im anderen Match, also das Mixed Match Challenge, da war dann, wenn man drüber nachgedacht hätte, wäre man wahrscheinlich auch drauf gekommen, dass wegen Facebook natürlich das ein bisschen wichtiger positioniert wird, weil das kam ja parallel live auf Facebook Watch,
ja.
was wir inzwischen ja auch in Deutschland haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man Wrestling auch sehen hätte können.
Ich glaube doch.
Ich sehe mal bloß diesen blöden Menüpunkt in der Übersicht links mit dem roten Punkt, der mich immer irritiert. So, was? Facebook, müssen wir mal anschauen, ob Facebook Watch in irgendeiner Form Relevanz hat für mein tägliches Leben. Ich würde auf Nein tippen.
Ich glaube auch.
Ja, und ja, gut, also ich hätte eher mit anderen Matches gerechnet, eben mit dem Tables Match zum Beispiel. Aber gut, ich fand das Match an sich, es war harmlos. Es war. Ja. Ich persönlich finde gut, dass Elias gewonnen hat, aber letzten Endes war er ja doch der Loser, auch wenn er offiziell gewinnt, weil hinten nach haben sie ihn ja doch verprügelt. Also es war halt Füller, aber kein Füller, der mich jetzt massiv gestört hätte. Also es wäre ein gutes Cooldown-Match später gewesen, sagen wir es so. Aber ja, so war es halt da, so durfte Elias auch mal auftreten und durfte auch mal was gewinnen. Und
ja. Aber es hat dann am Ende ja doch nichts gebracht, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Das hat mich so ein bisschen gestört, dass dann Elias das Ding gewinnt, aber dann eigentlich doch der Gelackmeierte ist und am Ende doch eine drüber kriegt, so ungefähr. Also von daher, das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, naja, ich sag mal, mit einem 6-Minuten-Match, da kann man jetzt nicht unbedingt was falsch machen. Ich fand, das Match war nicht so zäh und schlimm, wie ich es erwartet habe. Da waren ein paar schöne Aktionen bei, also von, gerade mit der Leiter auch, also wo, ich fand es zum Beispiel ganz lustig, als da Lashley draußen unter der Leiter begraben worden ist und Elias stampft da noch so ein bisschen drauf rum und solche Geschichten, dass dann am Ende ein Leo Rush eingreift, ist geschenkt irgendwie und auch die Powerbomb am Ende auf die Leiter, die da zwischen den Seilen eingeklemmt war, da kann ich komplett mit leben. Also das Match in sich war in Ordnung. Das war jetzt nichts, was ich irgendwie nächste Woche, keine Ahnung, meiner Familie zeigen werde, um zu sagen, hey, deswegen schaue ich Wrestling. Aber so als Einstieg gerade auch in so ein Gimmick-Pay-Per-View kann man das so machen. Das hat mir nicht wehgetan, oder? Also.
Nee, ich fand, ich war ein bisschen irritiert, weil ich denn vorher den Eindruck hatte, warum auch immer, dass die Regeln war, wer die Gitarre holt, darf sie als Waffe benutzen. Und dann ja, wird das entschieden. Nix, das war dann Standardregel, wer die Gitarre in der Hand hält, gewinnt. Aha. Und was war jetzt, was ist der Spitzname von Lashley, der jedes Mal, ich habe ihn schon wieder verdrängt.
Der Almighty?
Almighty. Dieses sehr penetrante Aufdrücken, es ist also jetzt der Almighty, um Gottes Willen. Arg. Ich meine, Lashley als Persönlichkeitsvakuum kommt als Heel, funktioniert er besser zumindest, auch wenn ich ihn immer noch langweilig finde und Leo Rush nicht mag, aber das passt ja dann auch dazu. Also so gesehen, ja, ging, war halt nur ein bisschen sinnfrei nach dem Motto, der Gute gewinnt und dann wird er doch vermöbelt
ja.
Und eben ein bisschen komische Kommunikation der ganzen Geschichte, aber ja, war okay. Für das, was es war, war es okay und somit für einen typischen WWE-Pay-Per-View auch schon eher positiv zu sehen.
Ja. Das bin ich bei dir, deswegen das war in Ordnung. Ich habe mich gerade gefragt, ob man vielleicht so in Anlehnung an Bruce Almighty da irgendwann Bobby Almighty draus macht und Bobby baut dann eine Arche oder sowas.
Und fährt damit weg.
Okay, mit Daniel Bryan zusammen vielleicht, weil die Welt untergeht.
Ja, aber dann muss man aufpassen, ob das auch moralisch korrekte Arche geworden ist, um Gottes Willen. Ja, das ist, ja, nee, mal, ja.
Lassen wir es einfach so stehen, glaube ich.
Ja, kann man sich nur vergaloppieren, das stimmt, ja.
Ja, machen wir weiter. Der eigentliche Pay-Per-View begann dann ja mit dem Finale der Mixed-Match-Challenge zwischen Jinder Mahal und Alicia Fox auf der einen Seite und R-Truth und Carmella auf der anderen Seite. Oh ja, ich sag mal, die Zuschauer hatten Spaß offensichtlich an dem Match. R-Truth und Carmella sind irgendwie over. Ne? Die schaffen es, die Leute zu unterhalten. Also auch mit ihrem Entrance und mit der Singerei, mit dem Dance-Break. Ich weiß, da gibt es geteilte Meinungen drüber. Ich finde das in Ordnung. Das Match an sich fand ich ziemlich grauenvoll. Es war zum Glück sehr kurz, deswegen hat es mir nicht dauerhaft irgendwie Schäden zugefügt. Ey, ich kann Alicia Fox nicht mehr sehen. Ist sie nicht die am längsten im Roster befindliche Dame irgendwie? War da nicht sowas? Also mal jetzt Mickie James außen vor gelassen?
Ich glaube ja, so Veteranin quasi für 12 Jahre oder irgend sowas. Ich finde also vom Match, von den Aktionen selber ist an mir auch nicht wirklich was hängen geblieben, jenseits von dieser Aktion am Schluss, wo Alicia Fox verbockt hat.
Ja.
Weil es musste ja so sein. Und ich finde den beim Dance Break haben sie aus der Mahal Entourage das Beste gemacht, was geht. Ich meine, Ich fand das eigentlich ganz witzig, dass die Sings dann die Dance Break unterbrechen und ihren eigenen Tanz vorführen. Das war natürlich völlig schwachsinnig, aber halt mei, so als einmalige Auflockerung fand ich es ganz witzig. Ich frage mich eh immer, die zwei Typen, die tun mir ja irgendwo ein bisschen leid, sind ja eigentlich ja ernsthafte Wrestler gewesen. Und statt dass man sie jetzt irgendwie bei Tour 5 unterbringt, sind sie die Opfer, die immer von irgendwelchen großen Lackeln gefährlich durch die Gegend geworfen werden.
Ja, aber mein Gott, also ich glaube, wenn sie auf ihr Bankkonto gucken, glaube ich, können sie damit gut leben. Also.
Ich meine, der eine war ja jetzt längerfristig auch verletzt. Ich meine, weiß nicht, ob das jetzt das war aber nicht aus irgendeiner Aktion.
Nee, der hat sich ja schon bei irgendeinem Match verletzt gehabt, wo der einfach doof aufgekommen ist. Also der hat sich ja das Kreuzband, glaube ich, gerissen. Mhm. Das Match fand ich grauenvoll. Alicia Fox, also dass die so lange schon dabei ist, das sieht man überhaupt nicht, weil ich habe immer das Gefühl, da ist Rookie im Ring. Die wirkt mega hektisch. Das Einzige, was sie gut kann, ist ein Northerlight Suplex, weil der ist wirklich schön, aber ansonsten ist alles grauenvoll, was die Frau macht. Ja, also können wir sagen, also hier R-Truth und Carmella haben am Ende gewonnen mit dem Code of Silence in diesem rumpligen Übergang, den die beiden Damen da gezeigt haben. Ja, und dann, wie fandest du diese Auflösung dann mit R-Truth und Carmella dann, dass hier der bezahlte 2 Wochen Urlaub und dass dann Truth sagt, dass er ja nach Stamford, Connecticut ins WWE-Headquarter fährt?
Ja, weil da das Zentrum der Kultur und der Weltinteresse ist. Ja, es war ein bisschen lall. Ich meine, dass natürlich irgendein dummer Gag rauskommt, war ja abzusehen. Aber der ist ein bisschen flach ausgefallen. Ich meine, vor allem, weil sie, vielleicht hätte sie noch ein bisschen mehr reagieren müssen, dass die Klamotte wirklich so komplett eine Klamotte ist. Also, statt bloß verdutzt und dumm zu schauen. Aber mein Gott, es war harmlos. Ich denke jetzt auch für den Rumble sind die natürlich auch harmlos, weil dann wird halt beim Frauen-Rumble bei Nummer 30 erstmal ein Dancebreak ausgerufen. Ja. Und er rappt sich halt in den Ring und dann ist auch alles gut. Also, die Stipulation ist halt jetzt eigentlich für den Arsch. Ich meine, es haben 2 Leute bekommen, die sympathisch sind, aber es ist halt einfach, ist völlig sinnfrei. Die Nummer 30 ist jetzt quasi halt gestrichen.
Ja.
Weil alle nur warten, wer kommt jetzt mit Nummer 29, wenn wirklich noch eine Überraschung passieren könnte. Aber gibt Schlimmeres. Also ich kann damit leben. Die 2 waren okay. Ich meine, schade ist jetzt halt, dass die ihre ganze neue, dass jetzt da nicht viel rauskommen wird aus diesem Ganzen, weil gerade bei SmackDown eigentlich jetzt zu viel los ist in der Damenriege, dass mit Carmella was Sinnvolles passieren könnte, bilde ich mal ein. Und Good R-Truth, mein Gott, ist halt da.
Wobei, der ist der Pausenclown, der darf ein bisschen die Leute unterhalten und gut ist. Und sowas brauchst du eben auch im Wrestling, muss man auch mal ganz klar sagen.
Dingens, der Goldust ist ja offiziell immer noch bei Raw, glaube ich, oder?
Ich glaube ja, aber ich glaube, der macht auch nicht mehr so sonderlich viel. Ich glaube, hat er sich auch letztens irgendwie operieren lassen?
Ich glaube, der ist auch gerade eben verletzt. Das glaube ich auch, ja. Aber so, weil schade, Golden Truth war eigentlich auch so ein Comedy-Fleck, der ganz okay war.
Aber die haben sich dann doch auch getrennt irgendwann, weil ich mich komplett täusche und so.
Und dann haben sie es ja eben gesplittet jetzt und dann,
ja. Aber wie gesagt, das war jetzt schon als Opener war das, ja, kann man machen, muss man nicht, aber es hat nicht komplett wehgetan. Ich finde diese Stipulation mit der Nummer 30 finde ich eigentlich auch nicht so gut, um das mal so hier so ein bisschen klarer zu sagen, weil ich finde das, wie du schon gesagt hast, ne, es führt eigentlich das Konzept des Royal Rumble ad absurdum. Der größte Vorteil und dann kriegen das hier 2 Wrestler aus so einem Spaßturnier eigentlich, naja. Ne? Gut, ob das eine gute Idee war, werden wir dann sehen. Weiter ging es mit dem Match um die SmackDown Tag Team Championship zwischen den Champions The Bar, den Usos und den New Day, bestehend aus Kofi Kingston und Xavier Woods. Und das war eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet habe. Ne? Wir hatten 12 Minuten, wir hatten ganz wenig dieses typische Isolieren und sonst irgendwas und dann am Ende einfach diesen totalen Sprint, wo alles durcheinander geflogen ist und Aktionen noch und nöcher es gab. Ich finde nach wie vor diesen Vertrauenssturz, Truthfall, wie auch immer, von Kofi Kingston finde ich unfassbar krass, wenn er einfach losspringt und sich in der Luft dreht und rücklinks nach hinten fällt und dass die Kollegen auffangen müssen. Das hat Spaß gemacht, oder?
Ich muss leider sagen, dass von dem Match bei mir schon wieder jetzt 2 Tage später nicht mehr viel hängen geblieben ist, außer dass es ein ordentliches Match war, weil halt einfach die Konstellation, ich habe diese Leute so oft schon miteinander gesehen, ich weiß, ich kriege Gutes geliefert, aber nichts, wie soll ich sagen, wo irgendwie frisch ist, in Anführungszeichen. Also, was frisch war ein bisschen, also ich fand den Anfang ganz interessant mit diesem konsequenten, die Usos lassen wir jetzt einfach außen vor, Edge Badge. Das war mal ein Ansatz, den man nicht so oft sieht in der Form. Und am Schluss ging es dann halt hin und her und zack und zack. Also es war ein gutes Match, aber halt ohne, ja, so irgendwie ein bisschen
traurig. Tiefe Geschichte, oder was meinst
ja,
du?
Ja, ohne dass an mir irgendwas hängen geblieben ist. Einfach so nach dem Motto, es war halt einfach wieder ein weiteres wirklich gutes Match dieser Leute, aber halt eben das Tausendste. Gefühlt. Ja. In der Hinsicht, Randerscheinung auch noch, Byron Saxton ist ausgefallen, weil er ist krank.
Ja.
Er ist under the weather, heißt ja immer so schön, was auch immer es dann genau ist. Und tatsächlich, wen setzen sie dann hin als Ersatzmann? David Otunga darf mal wieder in einem Pay-Per-View Color Commentator machen.
Ja.
Dass auch da, denke ich mal, die anderen Leute auf dem Panel, was denkt sich ein Coach, der ja quasi bei Raw durch eine Renee Young ersetzt wurde? Und jetzt nicht mal als Ersatzmann bei SmackDown kurz dran darf. Ich muss auch sagen, Otunga ist mir jetzt in keinster Weise irgendwie aufgefallen. Weder groß positiv noch negativ. Am ersten noch, weil Corey Graves sagt, endlich immer schön, dass mal jemand neben mir sitzt, der bei den New Day nicht wie ein Depp ausflippt, wenn sie reinkommen. Der sich wie ein Erwachsener verhält. Das ja. war noch das Einzige. Nee, also das Match war gut, war wirklich gut. Hat keine Probleme gemacht, hat richtige Sieger quasi.
Ja, ich mein, das war auch zu erwarten eigentlich.
Ja, eigentlich auch ganz zufrieden damit, dass Big Show nicht mehr dabei ist, weil der hat einfach, da war ein Fremdkörper gefühlt. Ich meine, man kann streiten, gut, New Day sind auch drei Leute, aber die passen halt einfach zusammen. Aber es ist jetzt kein Match, wo ich sagen muss, deswegen müsste man schauen. Weil
nö, aber ich sag mal so, sowas in der Mid- oder Undercard zu haben, ist eigentlich schon fast ein Luxus, weil das war halt eben ein flott durchgeführtes Tag-Team-Match. Wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich da die Konstellation, da haben wir auch so im Vorfeld gesagt, war halt so ein bisschen nicht beliebig, aber war so ein bisschen souverän, um es einfach mal so auszudrücken. Und aber das, was dabei rausgekommen ist, war unterhaltsam. Und das war 12 Minuten schöne Tag-Team-Action. Mhm. Es gab die Superkicks am laufenden Band, es gab die Dives. Das war genau das, was ich mir davon erwartet habe. Insofern. Ich habe da nicht viel dran zu meckern, sagen wir
also mal so. Also im Nachhinein wäre es an einer anderen Stelle im Ablauf wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen, weil die Leute es dann auch mehr wertgeschätzt hätten und das Match an der Stelle, wo ich es jetzt hätte, postiert hätte, an einer anderen Stelle besser funktioniert hätte. Aber da kommen wir, glaube ich, hinten nachher irgendwann noch dazu. Aber das war, nein, also es war gut und war halt vorhanden. Also so flapsig und lapidar, aber ja.
Ja. Weiter ging es mit dem TLC-Match zwischen Braun Strowman und Baron Corbin. Im Vorfeld war nicht genau klar, ob Braun fit werden würde. Und dann hat quasi Baron so ähnlich, wie er das auch jetzt bei House-Shows übrigens zuletzt ganz oft gemacht hat. Also wer in Köln oder so dabei war, da hat er ja auch versucht, quasi dann irgendwie so ein Match wieder neu zu starten und hat dann den Ringrichter anzählen lassen bis 10. Und natürlich kam dann immer Braun raus, bla bla bla. Das gab's jetzt hier auch. Der Referee war dann Heath Slater diesmal, der ja zuletzt zum Ringrichter degradiert worden ist. Und er sollte dann eben, ja, bis 10 zählen, dann irgendwie bei 7 oder so gab es dann Strowmans Musik und er kam eben rein, hat aber den Arm bandagiert. Tja, und dann war das irgendwie eine sehr merkwürdige Auflösung, oder? Also ich weiß gar nicht, also mir hat das nicht gefallen. Ich weiß, dass einige da im Netz geschrieben haben, so sie finden es eigentlich relativ sinnvoll, wie es dann aufgelaufen ist, weil letztlich sind natürlich dann alle möglichen Babyfaces reingekommen, also Root und Gable und Apollo Crews und natürlich auch ein Finn Balor und haben einen Baron Corbin quasi verhauen und dann am Ende gab es auch noch Kurt Angle, der dann noch reingekommen ist und hat den armen Baron auch noch mit verhauen. Ja, und ich weiß gar nicht, wie hat dir das hier gefallen, diese Auflösung quasi der ganzen Geschichte? Weil ich glaube, das war nur ein Plan B. Ich glaube, man hat schon damit gerechnet, dass ein Strowman fit wird. Und das ist dann aber nicht passiert. Und deswegen haben sie hier diese Übergangslösung gewählt.
Bisschen schwierig. Also ich meine, jetzt noch auch wissen, was jetzt bei Raw nochmal gekommen ist, wo sie das Ganze in Abwandlung wiederholt haben.
Ja.
Warum auch immer. Ich glaube fast schon eher, das war jetzt nicht ganz so kurzfristig. Ich glaube schon, dass die eher davon ausgegangen sind, wahrscheinlich müssen wir das machen, aber wenn dann doch ein Match rauskommt, können wir sie ja immer noch weglassen, die anderen Leute. Ich fand dafür, für die Behelfslösung war es prinzipiell okay. Ich meine, letzten Endes das Ergebnis rechtfertigt alles. Sagen wir mal, Baron Corbin entsorgt, passt. Nein, also ich finde schon, dass Root und Gable okay, Apollo eigentlich ein bisschen beliebig. Ich glaube, es keine anderen Faces, die noch übrig waren. Und ich finde, Finn Balor an der Stelle hat mich irritiert. Ein bisschen. Ich meine, der passt in die Story, aber der hat hinten nach noch ein Match. Und dann gleichzeitig sein Widerpart. Wieso kommt keiner und hilft Baron Corbin?
Mhm.
Also da kann man jetzt auch, warum kommt dann nicht ein Drew McIntyre auch noch raus? Ich meine, gut, dann wird das Ganze wieder schwierig dann ist dieser ganze gedachte Ansatz natürlich noch komplexer, aber also letzten Endes ja, war schon okay-ish. Und jetzt, wir haben es überstanden, mehr oder weniger. Es war solide, das Ergebnis rechtfertigt die Mittel. Root und Gable dürfen. Was steht eigentlich auf dem T-Shirt? Unter Glorious und Gable, oder?
Ich glaube, ich hab's nicht genau drauf geachtet.
Ja, man konnte es nicht, weil das steht halt groß Glorious, weil halt auch Gable hat auch das Glorious-Shirt an und unten drunter stand was. Aber ich konnte es auch nicht lesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt End Gable ist, so wie halt bei Willing Ready End Gable.
Ja, das kann sein.
Wie es halt war. Eigentlich hätten sie Jason Jordan rauskommen lassen können als Gag.
Ja, ich glaube, der hat gerade noch was anderes zu tun,
muss man mal gucken. Ja, also ich meine, in dem Fall hätte er sein Genack ja nicht belasten müssen, aber
das stimmt.
Naja, also es war kein Match, es war eine Angle, wie es so schön heißt, mit Kurt Angle, haha, wie passend, aber ja. Ich fand's okay, wir haben es hinter uns, wir haben ja am Anfang noch gemutmaßt, ob das Ding womöglich doch eher in das Main Event rutscht. Deswegen habe ich mich, also wie dann klar war, dass es jetzt schon kommt, da war klar, da wird nichts groß draus. Das wird
genau, das dachte ich mir auch. Ja. Dass das einfach nur eine kurze Geschichte hier wird, in die eine oder andere Richtung. Wie gesagt, die Geschichte ist erstmal gelaufen. Baron Corbin hat hier dann ganz klar verloren, ist dann am Ende von Braun mit einem Fuß auf der Brust gepinnt worden, ist damit scheinbar raus und Braun Strowman bekommt seinen Title-Shot gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble. Mal schauen, wie das ausgeht. Weiter ging es mit dem Tables-Match zwischen Natalya und Ruby Riott. Ruby Riott natürlich begleitet von der Riott Squad. Ne, Logan und Morgan waren dabei. Und natürlich gab es auch wieder den Jim Neidhart-Tisch, wie das natürlich so sein musste. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich meine, der Kampf war nicht schlecht, aber diese ganze Storyline ist halt eben ein bisschen schwierig und der Kampf hatte auch dann seine Längen, also der war gut 12,5 Minuten lang. Der hatte so seine Längen gehabt, dazu Natalya mit ihrer Schauspielerei immer schwierig. Ich fand den Bump, den Liv Morgan genommen hat, sehr beeindruckend durch den Tisch nach draußen. Ne? Also auch diese Geschichte, dass ja quasi Natalya erstmal die Riott Squads Stück für Stück auseinandernehmen musste, hat hier so ein bisschen gepasst, aber natürlich ja, schadet man damit natürlich auch eigentlich dem Standing der Riott Squad. Also ich verstehe es nicht so genau, warum man die nicht wenigstens ein bisschen stärker darstellt. Aber sei es drum. Wie hat dir hier der Kampf gefallen?
Also ich habe ja das war einer der Kämpfe, die ich hier in die Pre-Show verortet hätte. Ja. Aber gut, da war jetzt dann doch so. Ich fand ihn letzten Endes okay. Also er hat seine Probleme, wenn man drüber nachdenkt, eben eine gegen drei. Diese drei schaffen wieder nichts. Werden alle drei durch den Tisch gejagt von einer Natalya, die ich mag sie ja eigentlich, aber sie ist halt jetzt auch schon, eigentlich ist sie ja das, was eine Alicia Fox sein soll, nämlich die Veteranin, die auch ein bisschen was kann.
Ja.
Und die aber halt eben so schauspielerisch, wie du sagst, ein bisschen eher, nicht so die beste Leistung vollbringen kann. Aber ich fand's letzten Endes okay, wenn der Feud jetzt rum ist, ist auch gut für alle. Der Ruby Riott-Tisch war eine nette Idee. Aber halt, ja, das Ganze außenrum, dieses so, den eben Jim Neidhart Gedächtnisärger, ich fand nicht so gut, nee. Aber ich finde, also ich weiß nicht, ob es der Riott Squad jetzt schadet wirklich. Also geholfen hat es sicher nicht, schaden tut es glaube ich auch nicht, weil ja sie vorher auch schon eher so ein bisschen. Was aber eher dran liegt, dass sie vorher schon keine die große Rolle gespielt haben.
Ja, aber man hätte es hier wenigstens mal versuchen können, weißt du?
Ja, aber dann, ich meine, eigentlich kann man sie auch nicht gewinnen lassen, weil das dann eigentlich, ich meine, sie sollen zwar Heels sein, aber so geschmacklos, das ist dann eine Belast eher für die. Wenn sie
ja, aber das dann quasi in der Teil, die hier quasi im Alleingang von der Platte fegt, also wirklich von der Tischplatte, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen viel. Wie gesagt, der Kampf an sich, ja, der war natürlich getrieben durch diese ganze Geschichte. Ich kann auch verstehen, worauf man damit hinaus wollte. Mir hat es dann aber eher so mäßig gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich muss auch wieder hier auch meine Garderobenkritik wieder anbringen. Ich fand dieses überwiegend weiße Outfit bei Ruby Riott fand ich unpassend. Das hat irgendwie nicht gewirkt. Ich finde, dass sie ihre normalerweise eher dunklen Ring-Outfits einfach viel besser zum Charakter passend, vor allem, weil es ja auch so Kontrast aufgefallen ist, weil der Aufkleber auf dem Tisch, das war ja Standard-Outfit.
Ja.
Und dieses weiße Helle ist eigentlich mehr so für die Engelsseite, sage ich jetzt mal, passender. Deswegen fand ich, es war ein Outfit-Wechsel, der aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt und eher falsch rum gewirkt hat. Also es sah halt einfach ungewohnt aus.
Ja, also, aber vielleicht wollte man hier einen Kontrast zu Natalya setzen, die ja immer traditionell da in Schwarz und Pink irgendwie auftaucht.
Ja, kann wahrscheinlich auch sein. Aber also ich fand es ein bisschen eigen. Ich finde auch, dass Ruby Riott irgendwie der Frisurwechsel nicht unbedingt negativ ist, aber mich wundert es ein bisschen, warum sie jetzt ihr fast schon normale Frisuren inzwischen aufsetzen. Aber gut, das ist Kleinscheiß am Rande, das ist natürlich richtig. Aber naja, also das Match war okay für das, was es an Action geleistet hat. Es gab ein paar gute Spots, also ein paar intensivere Spots, aber halt Ja, war halt auch ein Füller, wenn man so will. Eigentlich kam recht viel Füller am Stück, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, also jetzt, jetzt gerade diese Geschichte, das war auch für mich so eine Länge hier innerhalb des Events. Also erst dieses TLC-Match und jetzt das. Das war für mich beides so ein bisschen was, wo ich dachte, ja, also jetzt sind wir gerade im Midcard-Sumpf angekommen und plätschern da so ein bisschen vor uns hin. Den Kampf, der da drauf folgte, den fand ich wiederum ganz gut, muss ich sagen. Ne? Also klar, hier das Match hier hat Natalya gewonnen. Es gab auch noch so eine komische Geschichte, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Dass Natalya A, den Sharpshooter angesetzt hat, was natürlich so zum Schwächen irgendwie Sinn macht, aber auch vorher, dass Ruby quasi so eine Victory-Roll gezeigt hat. So, in einem Tables-Match, ja, warum nicht? Macht keinen Sinn, aber irgendwie mussten wir ja diesen Sharpshooter-Ansatz hinkriegen. Das wirkte sehr künstlich auf mich. So, um diesen letzten Side-Note hier noch unterzubringen. Weiter ging es mit Finn Balor gegen Drew McIntyre. Das ist natürlich auch Midcard, aber ich fand, das war gute Midcard. Ich fand, die beiden haben sich hier ein sehr schönes, auch hart geführtes Match geliefert. Die Geschichte hat sich ja so ein bisschen selbst geschrieben, nämlich der kleine, zähe Finn Balor kämpft gegen Drew McIntyre, hat auch am Anfang sehr viel Offense da ins Ziel gebracht und hat sich immer wieder zur Wehr gesetzt. Ich kann dir da nicht sagen, also ich fand, das war ein blitzsauberes Match, das den anderen Matches auf der Karte nichts weggenommen hat, aber trotzdem so für sich gut da stand. So, das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich fand es auch sehr gut. Also es war, ich meine, ich finde, Drew McIntyre hat mich nach anfänglichen Zögern bei NXT, fand ich, war da, hat er nicht so gut gewirkt? Also das ist der falsche Eindruck. Es ist falsch gesagt, er war schon gut, aber er hat irgendwie nicht sein volles Potenzial entfaltet, vielleicht soll ich es so sagen.
Der funktioniert nicht als Babyface, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, und jetzt ist halt aber, ich meine, der ist einfach eine Gestalt, eine Erscheinung. Der ist ein Riesenviech, ohne super Muskelberg-Freak zu sein, wie ein Lashley von mir aus, sondern ist halt einfach bloß ein Riesenkerl. Hat eine Ausstrahlung, kann was, ist gut. Und in dem Match hat auch, ich fand, Finn Balor hat sehr glänzen dürfen. Der hat wirklich viel Anteil am Match gehabt, statt dass er verprügelt wird, was man bei diesen Größenmissverhältnissen schon hätte auch erwarten können, finde ich. Wäre durchaus denkbar gewesen. Ja. Konnte wirklich was zeigen. Wobei Finn Balor hat halt einfach mit seinen Fuß-voran-Aktionen, sage ich mal, die wirken immer sehr fies. Also wenn der andere im Ring hockt, Ringeck lummelt und der kriegt dann beide Füße ins Gesicht so ungefähr, das sieht schon immer brutal aus. Das funktioniert natürlich bei so einem physisch überlegenen Gegner noch besser. Ich fand es cool, dass er was leisten durfte. Ich fand auch cool, dass er relativ straight gewonnen hat, was natürlich nicht ganz stimmt.
Ja, aber gerade sagen, wie hat dir das Ende gefallen hier mit dem? Es gab ja den Eingriff von Dolph Ziggler und den Superkick draußen und solche Geschichten. Wie hat dir das gefallen? Also, war das notwendig?
Nö, also es war absolut nicht notwendig, hätte ich gesagt. Das Match wäre auch so gut gewesen, aber ich fand, es hat reingepasst. Ich fand, Dolph Ziggler in das Ganze mit Knight zu mischen, nachdem der Split so flott und irgendwie doch eher abrupt war. Ich finde, dass der nicht komplett außen vor bleibt, eigentlich ganz, also ich fand es okay. Es war, weil es halt auch nicht so arg, es war ja nur ein kurzes Eingreifen. Es hat zwar natürlich Wirkung gezeigt, aber es war jetzt nicht übertrieben lang und auch nicht so, ohne hätte Finn Balor überhaupt keine Chance gehabt. Das fand ich, so kam es auch nicht drüber. Und also ich fand, hat mich nicht gestört. Fand, wobei ich auch lustig finde, dass er letzten Endes hinten nach die Backstage-Sache das Ganze weiterführt. Und ich jetzt ein und ja eben nicht Balor und Dolph jetzt beste Buddies sind mit dem gemeinsamen Feind, sondern so halt Dolph sagt, ja, das war jetzt für mich und wenn dich das shirt, dein Pech und kriegst du eins auf die Fresse. Und dann ist das Programm Dolph gegen Balor läuft. Ja, mei, warum nicht? Ich meine, da kommen zumindest gute Matches raus wahrscheinlich.
Ich glaube, das läuft eher erstmal darauf hinaus, dass wir hier ein Three-Way haben zwischen den dreien.
Oder auch das tut auch nicht weh. Ich meine, die sind dann alle ordentlich eingebunden. Also es war halt ganz witzig, so nach dem Motto, ich hätte dich nicht gebraucht und der, ja, ist mir doch egal, hier. Das war mal ein, ich fand auch die paar wenigen Backstage-Elemente, ich vermisse die ein bisschen. Ich hätte gerne noch ein bisschen, nach wie vor wie früher, ein bisschen mehr davon. Also nicht 20 Minuten am Stück, wie in den Hauptshows immer. Aber halt ein bisschen mehr Backstage-Elemente. Und diesmal waren ja ein paar, die eigentlich alle sehr effektiv eingesetzt, kurz und effektiv und alle irgendeine Relevanz hatten.
Ja.
Und gerade auch bei den Frauen danach auch. Die fand ich sehr passend. Also ich fand es gut. Mir hat das Match, das war echt ein gutes Match. Viel mehr, als ich erwartet hätte. Und so gesehen
passt das.
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, mir hat das auch ganz gut gefallen. Ich hätte dieses Ende mit Ziggler nicht gebraucht, aber ich war überrascht auch, dass das hier eine Bella gewinnen darf, aber es macht natürlich durchaus Sinn und vor allen Dingen es macht eine Drew McIntyre schlagbar, ohne ihn gleichzeitig schwach aussehen zu lassen. Das ist ja auch wichtig, gerade bei so wirklich körperlich dominanten Figuren, ne? Weil Drew McIntyre, du hast ja schon gesagt, ne, der wirkt einfach extrem riesig und beeindruckend und so, und auf diese Art und Weise zeigt man doch so, ja, man kann den auch schlagen und man muss dem jetzt auch nicht gleich die nächste Siegesserie irgendwie auf die Brust nageln. Insofern bin ich da komplett bei dir, das konnte man so machen. Ich hatte, wir haben es ja auch vorher gesagt, ich habe auf Drew McIntyre getippt hier, aber in der Art und Weise, wie sie es dann aufbereitet haben, hat das durchaus Sinn für mich gemacht. So, weiter ging es mit dem Chairs-Match zwischen Randy Orton und Rey Mysterio. Wir haben vorher schon gesagt, so, das ist eigentlich so das Gimmick bei dem TLC-Pay-Per-View, was immer am wenigsten Sinn macht und was, wo oft immer die ja, schwächsten Kämpfe bei rauskommen. Und ich sag mal, ja, die beiden haben das Maximale hier rausgemacht, würde ich mal sagen. Also ich fand das, ja, in Ordnung. Also ohne, dass ich jetzt da wunderbar begeistert bin. Ich fand ein paar Sachen ganz witzig, weil sie kreativ gewesen sind. Halt dieser Sliding Splash von Rey Mysterio nach draußen und auch diese Geschichte, wo Rey Mysterio irgendwie in der Ringecke hing und ein Randy Orton nimmt quasi seinen Kopf und schlägt ihn unten gegen den eingeklemmten Stuhl. Das fand ich auch witzig, allein weil das ein witziges Geräusch gemacht hat. Und das Finish war natürlich dann relativ kreativ, auch wenn es ein bisschen gerumpelt ausgesehen hat. Aber ja, ich weiß nicht, wie war hier deine Meinung zu dem Match?
Es war ein Match, es hat existiert und es ist nichts Negatives an mir hängen geblieben, was, glaube ich, das Maximale ist, was man dazu sagen kann. Es ist halt, ich weiß nicht, ich habe ja noch das Glück, dass ich Randy Orton nicht über ein Jahrzehnt gesehen habe, in der Zeit, wo ich nicht so aufgepasst habe. Deswegen ist er nicht ganz so verbraucht für mich wahrscheinlich, aber jenseits eines coolen RKOs ist der halt eher, also als Heel funktioniert er natürlich trotzdem schon mal besser, aber auch, ich kriege jetzt keine ekstatischen Erinnerungsschübe, wenn ich ein Rey Mysterio mal wieder sehe, deswegen ist das ein Match zwischen zwei Veteranen, wo halt da ist, wo man machen kann, aber was mir jetzt nicht die Welt gibt, und das wäre eins, das man auch hätte weglassen können und keiner wäre traurig gewesen, glaube ich.
Ja.
Aber richtig. Für das, was es war es eben okay, weil eben zwischendurch ein paar nette Gimmicks eingestreut sind, die man so im regulären Ablauf nicht sieht. Das mit dem Rausrutscher auf dem Stuhl zum Beispiel auch, das war witzig zumindest. Und dann der Schluss mit dieser, auch das, ich stelle jetzt hier vier Stühle hintereinander auf, mein Gott, das war halt wieder so eine typische, völlig unsinnige Quatsch mit dem Vorbereiten, aber wenigstens ging es dann ja in eine unerwartete Richtung. Aber ja, es war halt da und damit ist gut. Weg damit.
Ja, das konnte man insgesamt so machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts Besonderes. Das wird man sich nicht in 3 Jahren als Klassiker anschauen. Das hättest du jetzt hier nicht unbedingt gebraucht. Auch diese Chairs-Matches sind halt auch was, was einfach immer ein bisschen undankbar ist. Und insofern, am Ende hat dann, wie gesagt, Rey Mysterio durch diese, das sah auch alles ein bisschen merkwürdig aus. Und auch, dass es dann diesen, ich kann es gar nicht genau nennen, das war ja noch nicht mal eine richtige Scissor, also diese Aktion, wo dann quasi Rey irgendwie, Randy Orton da so in die Stühle reingewippt hat, irgendwie so reingestolpert hat und dann diese Victory-Roll. Ja, ich glaube, das war so eine Idee, die klang auf dem Papier klüger, als sie dann irgendwie in der Ausführung ausgesehen hat. Ich fand, das sah so ein bisschen gewollt aus, ein bisschen rumpelig aus, aber mein Gott, ist dann eben so. Hat mich nicht umgebracht. Und tatsächlich, und da muss ich auch mal jetzt hier schon mal ein Lob ansprechen, weil wir haben dieses Jahr so, gerade in der ersten Jahreshälfte oder auch noch bis in die zweite Jahreshälfte hinein, haben wir oft gemotzt, dass gerade so das Ende von Pay-Per-Views halt eben kacke ist. Also egal, vor allem natürlich bei WrestleMania hatten wir das mit Brock gegen Roman, wir hatten das dann auch später bei Backlash, glaube ich, mit Roman Reigns gegen Samoa Joe, was halt in der Position gar keinen Sinn gemacht hat, wo wir uns drüber aufgeregt haben, wo du immer mit einem schlechten Gefühl aus dem Event rausgegangen bist. Ich finde, hier hat man die Card zumindest innerhalb der letzten 3 Matches recht ordentlich aufgebaut, sodass du mit einem Lächeln aus dem Event rausgegangen bist. War wirklich das stärkste Match, um das mal vorwegzunehmen, meiner Meinung nach, dass das am Ende gekommen ist. Und das hat mir gut gefallen. So.
Das ist zwar richtig, aber dafür haben sie das vorletzte Match an der falschen Stelle abgestellt, würde ich jetzt so sagen.
Findest du?
Ich finde, dass das ja merken wir es uns noch, vergessen es aber nicht, wenn wir so weit kommen, warum und weshalb, weil ich finde, das hatte fundamentale Probleme, die aber, wo es zum Teil nichts dafür konnte, sondern was es halt an der Situation, wo es stattgefunden hat, lag, sag ich jetzt okay. mal. Aber gut.
Bin ich gespannt, was du mir da gleich erzählen wirst. Ich fand das richtig geil. Also das, egal wie.
Also ich verwechsel es gerade. Nee, wir reden hier vom vorletzten Match.
Genau, wir reden hier von Daniel Bryan gegen AJ Styles.
Nein, das grade. Ist das vorvorletzte Match.
Ach stimmt, aber das Vorfeld, ich hab, okay, genau. Du hast recht.
Sie stand.
Du hast recht.
Genau.
Ja. Ich hab den, ja, da hast du recht. Da bin ich komplett bei dir. Ich hab das eine Match, Seth Rollins gegen Dean Ambrose, habe ich ausgeblendet.
Ich habe mir auch noch im Lauf des Tages gedacht, im Lauf der Nacht, ob sie wirklich zwei Smackdown-Matches an den Schluss stellen, aber das haben sie ja nicht. Und ja, genau, und damit haben wir ein Problem, in Anführungszeichen. Ja. Aber das kann
da
man
kommen
ja
wir gleich zu.
Dann genau.
Genau, also weiter geht's dann mit dem Match um die Raw Women's Championship zwischen Champion Ronda Rousey und Nia Jax. Tamina ist natürlich wieder mit dabei. Ich muss sagen, ich fand, das war wieder ein richtig gutes Match der beiden. Also da kann ich gar nichts sagen. Ich finde, das war eine gut erzählte Geschichte am Anfang mit Ronda Rousey, die da eben so ein bisschen versucht, Nia Jax so ein bisschen auszutanzen. Dann eben eine Nia Jax, die wirklich dann ihre Kraft und ihre Masse eingesetzt hat, um eben die MMA-Expertise von Ronda Rousey so ein bisschen zu kontern und dann am Ende der Sprint. Mir hat das gut gefallen. Also, die haben irgendwie eine Chemie zusammen, auch wenn ich Nia Jax nicht besonders mag, aber das hat für mich funktioniert. Bin ich wieder glücklich aus dem Match rausgegangen. Wie war es bei dir?
Es war erschreckend gut. Also, es hätte auch genau anders ablaufen können. Also, es war tatsächlich, sie haben aus allen Komponenten das Beste gemacht. Ich finde, eine Tamina war da, ohne aktiv negativ aufzufallen. Das ist schon mal gut. Nia Jax kann ja nicht allzu viel, wie man ja, glaube ich, die meisten Leute einig sind. Aber das, was sie kann, ist massiv und fies sein. Und eben mal eine ordentliche Powerbomb, das kriegt sie dann auch noch hin. Also sie war limitiert in dem, was sie getan hat, aber sie haben das Richtige rausgepickt. Und Ronda Rousey, bin ja nicht der größte Fan, aber muss man respektieren, was die kann. Und sie hat ja auch ein paar Aktionen neigesetzt, die auch frisch waren, die allerdings wohl gegen eine Gegnerin, die ein bisschen mobiler und ein bisschen fähiger ist, wahrscheinlich richtig faszinierend gewirkt hätten. Aber so waren sie immerhin auch schon beeindruckend. Also, dass sie eben die Nia dann vom Ringseil runter, da muss man ein bisschen Toleranz mitspielen lassen, weil so eine kleine, dürre, drahtige, selbst MMA-Größe, aber gegen eine dreimal so schwere Figur so vom Ring runterreißen, das...
Es ist Wrestling.
Ja, muss man... Und das so. Was war sie am Anfang mal, was sie gemacht hat? Den Pseudo-Suplex oder was es war? Nee, war kein Suplex,
Quatsch. Nee, Suplex hat man nicht.
Nee, also was sehr agile Aktionen, wo man sich denkt, hey cool, wenn das jetzt mal...
Ich glaube mal diesen Rana gab's, also sie hat ja so eine Aktion in die Hurricane Rana gekontert. Ja. Ich finde, was ich geil finde an, entschuldige, dass ich jetzt da so deinen Argumentationsstrang hier so durchtrenne, was ich an Ronda extrem mag, ist, sie hat einen eigenen Bewegungsablauf und die hat eine ganz eigene, wie soll man sagen, ganz eigene Flexibilität im Körper, wie wir das bei anderen Wrestlerinnen gerade auch im aktuellen Roster sehen. Ich finde zum Beispiel bei diesem bei dieser Head-Scissor, die sie da gezeigt hat, das sah ganz anders aus als viele andere Head-Scissors, die wir da gerade auch schon von den Damen gesehen haben. Und auch am Ende diese Step-Up-Punches, die sie da gezeigt hat und den Elbow und solche Geschichten, das sieht anders aus und das sorgt bei mir immer dafür, dass ich mir denke, so ja, okay, das ist Ronda Rousey und ich verstehe, worauf das hinaus will. So, jetzt darfst du weiter.
Ja, wobei dieses Step-Up-Geschichten, die macht sie natürlich auch nur mit einer Gegnerin, wo sie genug Fläche zum Upsteppen hat. Das ist auch klar. Also da gibt es eigentlich nur eineinhalb Stück momentan. Also mit Tamina mag das vielleicht im Rahmen auch noch funktionieren, aber mit einer standarddimensionierten Frau, da klappt sowas nicht mehr. Aber
das macht ja auch keinen Sinn, gegen eine kleinere Wrestlerin das zu machen.
Nee, also ich fand, dass da konnte sie sehr, sehr coole, bewegliche Aktionen ansetzen, die einen Hoffnung geben, dass sie in einem richtigen Match mit einem richtigen Ablauf, mit einer richtig fähigen Gegnerin, dass das dann auch von beiden Seiten wirklich gut wird. Da bin ich.
Na gut, das hatten wir doch schon bei Ronda gegen Charlotte zuletzt. Das war doch ein fantastisches Match, was die beiden geliefert haben. Du tust manchmal so, als ob Ronda irgendwie gar nichts könnte.
Ich finde, sie wird ein bisschen sparsam noch eingehen, was aber natürlich irgendwie logisch ist. Sie ist ja noch ganz frisch, aber halt das, ich sag jetzt mal, ein 205-Live-Match mit Frauen. So stelle ich mir ein ideales Match vor. Das geht halt nur, wenn beide wirklich super fähig sind, und auf dem Weg ist er ja doch zumindest. Deswegen bin ich jetzt optimistisch. Egal. Nein, das Match war toll. Also war wirklich viel, viel besser, als ich je gedacht habe, und somit passt das. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter?
Ja, gerade bei Ronda Rousey war dann auch noch der Fall, die haben wir ja später nochmal gesehen, ne? Also das muss man auch mal sagen, und da werden wir mal sehen, wie das da weitergeht. Aber ansonsten, die beiden haben irgendwie eine gute Chemie zusammen, das funktioniert, das ist ja, die sind ja schon einige Male aufeinander getroffen, und jedes Mal ist eigentlich ein guter Kampf dabei rausgekommen. Das war eigentlich genau das, was ich mir hier auch erhofft habe. Entsprechend bin ich da vollkommen d'accord mit diesem Match. Also auch, da hat man über die Schwächen, die beide Wrestlerinnen haben, im technischen Bereich und auch in der Erfahrung, hat man hier toll hinweggespielt und hat eine gute Geschichte erzählt. Das hat absolut funktioniert für mich. Ne? Und auch diese Geschichte am Ende, die wollte ich mal ganz kurz anbringen. Hier die Sache mit dem Armbar, wo dann wo Ronda dann endlich in der Position war, dass sie den Armbar anbringen konnte und dann Naya nochmal so in Position gezogen hat, und auch dieser Wink dann an Tamina, der Kuss auf die Faust, so diese Aktion dann noch, und dann eben der Armbar und Naya tappt. Das fand ich cool, oder?
Ja, es hat ein bisschen was. Wobei ich davor, dass die allmächtige Ronda kann den Facebreaker blocken. Das war ein bisschen doof, finde ich. Es war so aufgesetzt. Das hätte es in diesem Match nicht gebraucht.
Das war, glaube ich, ein bisschen der Crowdpleaser, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
das war so ein bisschen was, um da so das Publikum wieder so ein bisschen runterzubringen. Das passt ja dann auch wiederum zu der Geschichte mit Becky dann wenig später, ne?
Ja, schon. Also, aber nee, ich fand auch, also ich am besten fand ich halt, dass Tamina irgendwie nicht aktiver eingebunden war. Nicht nur, weil die nichts kann, sondern einfach, weil das ein bisschen aus dem das Match ein bisschen mehr gestört. Also ich fand, dass die ganzen Eingriffe, auch Dolph war ja auch, gut, der hat aktiver eingegriffen, aber halt auch nicht so übermächtig, und hier halt eben auch die Heel-Frau hat weitgehend fair gekämpft. Sie war halt, aber halt ohne so, ich habe meine Helferin dabei, die jetzt böse Aktionen zieht. Also es war, nee, also ja, ich habe nicht vorher nicht groß erwartet, und da haben sie wirklich viel mehr rausgemacht, wie geht. Nur jetzt zigmal wiederholen braucht man es jetzt auch nicht mehr. So, die Frage ist, also ich sehe auch für eine Nia Jax jetzt gerade nicht, wo es mit der hingehen soll. Vielleicht kann man sie jetzt mal irgendwo nach Hollywood schicken, dass sie mit dem Rock eine Komödie dreht oder irgend so ein Quatsch. Weil sie hat jetzt verloren, mal wieder.
Ja.
Und was kommt nun? Und jetzt, ich meine, Ronda muss man auch weiterentwickeln. Die kann ja nicht nur gegen Monster kämpfen. Und das gibt ja nur nicht so viele. Ich meine, gut, man könnte jetzt eine Fehde mit Tamina reinstecken. Dann freuen wir uns aber alle.
Also, ich meine, jetzt kriegst du ja erstmal eine Übergangsgegnerin, jetzt zumindest für die nächste Woche. Es steht ja da schon fest. Wollen wir jetzt hier nicht zu sehr spoilern. Aber ich muss ja, da muss man eben einfach sehen. Ich meine, die große Fehde wird ja dann einfach die sein zwischen Ronda, Charlotte und Becky. Also das wird ja dann jetzt irgendwie zustande kommen, weil das Charlotte und Becky sind mächtig am Sicken, weil um den Main Event hier vorwegzunehmen, weil dann natürlich die gute Ronda beide quasi ihren Titel gekostet hat.
Die Frage ist halt, was macht man mit Ronda bis dahin?
Werden wir sehen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Rumble sein wird.
Nee, warum denn auch?
Warum auch
nicht? Der hat ja einen Titel.
Ja,
was soll ich noch? Soll ich selber herausfordern? Wenn das Ding gewinnt.
Eigentlich ein guter Punkt, gell? Stimmt, mit der Stipulation. Ich meine, gut, vor ein paar Jahren mit Roman Reigns, das war was anderes natürlich.
Da ging es um den Titel.
Wie hat man da eigentlich, was wäre eigentlich gewesen, wenn er den gewonnen hätte, dann?
Also dann hätte er den Titel verteidigt. Ja,
dann hätte man den Herausforderer bei WrestleMania ja irgendwie später suchen müssen.
Genau.
Ich habe mir nur gerade gedacht, was würden sie mit der in einem Rumble machen? Weil dann, da kann man es ja gar nicht so egal. Also die Frage ist dann, wer darf dann nicht am Rumble teilnehmen, weil er von Ronda Rousey vermöbelt wird beim Rumble. Aber gut.
Das werden wir dann sehen, aber da gibt es genug Übergangsgegnerinnen, die man dann noch irgendwie einsetzen kann. Also
ja. Ich
glaube, es kann auch durchaus das dazu kommen, dass es dann nochmal das Rematch zwischen Ronda und Charlotte quasi als Übergangslösung gibt oder sonst irgendwas beim Rumble, das wird ja gemunkelt. Also
das fände ich natürlich, also wäre sicher cool, aber dann so ein Interbrand-Match ohne Anlass, in Anführungszeichen.
Wir haben doch einen Anlass. Es gibt doch einen Anlass. Hier das Eingreifen. Es gibt das letzte Match zwischen den beiden ist im DQ geendet. Also wenn das kein Anlass ist, dann weiß ich nicht.
Ja, schon, aber es passt nicht in die Logik, dass es das ja nur bei Survivor Series geben wird und blub oder außer man hat eine Challenge, wenn jetzt eben wer auch immer den Rumble gewinnt, so ungefähr, wo ja auch klar ist, auf was wir alle uns wünschen, was passieren wird, sagen wir es so. Aber gucken wir mal. Also vielleicht gibt es ja auch dann im Rumble doch nochmal Nia gegen Ronda Teil 3, was ja auch gleichzeitig bedeuten würde, dass der Rumble ein bisschen ausgeglichener ist, weil dann bei den Männern haben sie ja auch Braun schon erfolgreich aus dem Rumble rausgezogen. Das tut auch nicht weh, finde ich. Diese Monster in einem Rumble, die dann immer 10 Leute eliminieren und dann von den restlichen 10 rausgeworfen werden, ist irgendwie ein Standard, den, wenn ich den nicht habe, dann kann ich damit leben.
Das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie sich da die Division weiterentwickelt. Wie gesagt, für nächste Woche gibt es da eine Herausforderin. Hier an der Stelle hat dann Ronda auf jeden Fall klar und deutlich gewonnen. Dann gab es dieses Backstage-Segment, wo dann eine Nia Jax etwas bedröppelt irgendwie hinten rumgelaufen ist, ein Interview abgelehnt hat und Becky begegnet ist. Und Becky hat ihr gleich ein paar aufs Maul gehauen und hat gesagt, keep my name out your mouth. Also benutzt meinen Namen nicht, so ungefähr. Ne? Also das war, finde ich, auch, nochmal ein Crowdpleaser.
Das war wirklich gut. Hat für Becky war es ein guter Moment. Naja, tut es nicht weiter wie, in Anführungszeichen. Ja. Hat aber auch gut gepasst. Kriegt noch mal eins ab für das, was sie verbrochen hat. War wirklich gut. Ich habe übrigens, um hier kurz einzusteuern, auch hast du dieses Special mit Becky angeschaut?
Ja.
Das war echt gut. War ein bisschen kurz und ein bisschen hektisch, in Anführungszeichen, aber es war echt cool.
Ja, auch da klare Anschauempfehlung. Also Chronicles heißen die ja. Unbedingt anschauen. Ich fand es auch sehr cool. Das hat auch nochmal den Becky-Hype natürlich so ein bisschen geschürt und auch so ihre Motive und ihre Motivation da so ein bisschen näher gebracht. Hat mir auch echt gut gefallen. So, nächster Kampf ist das WWE Championship-Match zwischen Daniel Bryan und AJ Styles. Und die beiden haben hier, wie erwartet, die Hütte abgerissen. Ich fand, das war auch ein richtig, richtig geiles Match. Und Daniel Bryan als Heel funktioniert einfach so gut. Das macht so einen Spaß. Und der ist so motiviert, da seinen Charakter overzubringen und einfach eben nicht der nette Typ von nebenan zu sein und sowas. Also, ich weiß nicht, ich bin da voll des Lobes, was dieses Match angeht. Die beiden haben toll miteinander harmoniert, haben tolle Anspielungen auf frühere Matches gebracht. Und zugleich war der Kampf super crisp. Und ich fand, das war wahrscheinlich eines der besten Matches des Jahres. Genauso wie auch das TLC-Match, was wir dann am Ende des Abends gesehen haben. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ich habe ein schlechtes Gewissen bei dem Kampf, dass ich ihn nicht ausreichend würdigen kann. Für mich. Ich habe noch mal angeschaut gestern.
Okay.
Weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich wieder in der Nacht einen Durchhänger gehabt an der Stelle, was ja passieren kann. Ich habe nochmal angeschaut. Ich kann objektiv würdigen, dass er ganz toll war, aber irgendwie war er nicht für mich. Ich kann es aber auch nicht vernünftig erklären, warum. Weil Daniel Bryan Heel funktioniert super. Ich meine, wie wir im Preview festgestellt haben, militante Veganer sind einfach hassenswerte Menschen. Und somit bringt er das wirklich gut rüber. AJ Styles ist eigentlich immer gut. Da gibt's auch nichts. Und er hat ja auch gar nicht viel machen müssen in dem Fall, außer er selbst sein und ernsthaft kämpfen. Und es funktioniert. Viel passiert, gute Aktionen, aber Ich kann es nicht sagen, warum. Es ist nicht für mich irgendwie.
Okay.
Mich ärgert es tatsächlich, dass ich da diese Begeisterung nicht, mitteilen oder nachvollziehen kann, weil ich das liegt aber an mir, glaube ich, und nicht am Match in dem Fall.
Okay. Ich fand das richtig cool. Also auch gerade so Geschichten wie dann auch diese Rippenverletzung und diese Rückenverletzung von AJ Styles, die dann immer wieder aufgenommen worden ist. Also hier wurde dann einfach durchgängig eine Geschichte erzählt. Und klar, das war ein langes Match, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Das ging über 20 Minuten. Da musste man auch irgendwie dabei bleiben und so. Und ich fand aber, dass sie hier ganz, ganz tolle, sowohl die ganz, ganz interessante Aktionen gebracht haben, aber dann eben auch ja viele Rückbezüge genommen haben und AJ Styles auch mit seinem Selling von den Aktionen von Daniel Bryan da echt sein Übriges zugetan hat, genauso wie dann eben auch einen Styles nicht irgendwie hinter diesen wirklich auch harten Attacken von einem Daniel Bryan da hinten dran gehangen ist, sondern das immer wieder gekontert hat hat mit seinen Aktionen. Ich fand das richtig cool. Auch dann am Ende, dass es mit dem Small Package endet, fand ich total spannend, weil das einfach mal wieder eine andere Geschichte ist. Das hat Daniel Bryan früher in Indie-Zeiten natürlich auch ganz oft gemacht. Also ich kann mich halt noch ans Karat damals erinnern, wo er ins Finale gekommen ist. 2008 müsste das gewesen sein. Da ist er auch als Heel aufgetreten, damals noch mit Final Countdown-Musik und hat dann auch seine Gegner immer mit einem Cheap Shot und dann dem Small Package besiegt, so dreimal hintereinander oder sonst irgendwas. Also ist von der ersten Runde bis ins Finale quasi immer damit gekommen und hat damit eine Geschichte erzählt. Also ja, das funktioniert auch heute noch. Also gute Sachen funktionieren auch heute noch. Ich fand den Kampf mega und für mich auch eines der Matches des Jahres. So,
ich hab, jetzt ist es raus. Ich habe mit dem Small Package, ich wundere mich immer ein bisschen, also in dem Fall, wenn du sagst, der haut dem vorher einen in die Eier und dann rollt er ein quasi, das klingt für mich nachvollziehbar. Hier kam es mir ein bisschen, hier hatte ich immer ein bisschen, also immer, wieder ein bisschen den Eindruck, dass sich AJ Styles, wie kann der sich so am Schluss so überrumpeln lassen? Das kam ein bisschen komisch. Er hat ihn ja selbst gecradelt und lässt sich dann in ein Small Package weiterdrehen und kommt da nicht raus.
Das ist die Arbeit am Rücken. Er war so geschwächt, dass er nicht mehr auskicken konnte, die Schmerzen und so.
Ja, aber vorher hat er ihn ja voll aktiv selber gecradelt. Also, wie gesagt, ich weiß nicht. Also, es ist eben, ich muss es vielleicht noch ein drittes Mal anschauen. Aber,
ja, manchmal ist es ja auch einfach so, dass Wrestling-Matches einfach einen nicht kriegen, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, und dann
hilft es auch nicht, dass man irgendwie vielleicht schaust du es dir in einem Jahr nochmal an oder so. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen Abstand irgendwie.
Ja, also ich meine, das, ja, wäre vielleicht besser. Aber es ist, ich kann nachvollziehen, dass es alle ganz toll finden, aber bei mir habe ich irgendwo, da hängt ein Block, der sagt, ist wohl nicht so ganz meins, aus irgendeinem Grund.
Es sei dir verziehen.
Danke.
Puh. Also, ja, aber wie gesagt, ich bin da voll des Lobes und ich fand das richtig cool und das kriegt eine ganz klare Anschauempfehlung von mir. Ganz im Gegensatz zum nächsten Match, muss man auch mal so sagen. Also dazwischen gab es noch den Einspieler mit Ronda Rousey und Natalya und Ronda deutet da schon so ein bisschen an, dass man sich ja nochmal mit Charlotte irgendwie anlegen sollte und das sollte ja später auch noch passieren. Ja, auf jeden Fall, wir haben das angesprochene vorletzte Match. Seth Rollins gegen Dean Ambrose um den IC-Title. Ja, das war eine ziemlich zähe Angelegenheit. Also es war für mich so ein bisschen Business as usual, was die beiden hier abgeliefert haben und passte irgendwie gar nicht zu dieser hasserfüllten Fehde, die die beiden gehabt haben. Also ich habe auch von Kai zum Beispiel eine Mail bekommen, so wie, das war ein reguläres Match. Ich habe gedacht, da wäre irgendwie noch eine TLC-Stipulation hinter. Ich habe mit einer Schlacht gerechnet. Und irgendwie, also die haben es nicht geschafft, hier auch nur ein bisschen Emotionen drüber zu bringen. Also wie war es bei dir?
Ja, es war langweilig. es ist komisch. Es war so klinisch, so, ja eben, so verhalten, zurückhalten, was auch nicht ganz stimmt. Aber es war halt einfach nicht das, was man gedacht hätte von zwei Leuten, die sich nicht mehr ausstehen können. Ja. Ich meine, natürlich auch das, was ja angesprochen wurde, die Positionierung war halt ganz schlecht. So nach dem, das Match davor war ja auch lang und nicht in Vollgas, aber halt eben gut erzählt. Das hier war komisch, es trifft nicht so ganz den Kern der Sache. Es war doch sagen, hätten sie das am Anfang irgendwo positioniert, dann hätte es, glaube ich, besser gewirkt, vielleicht wohlgemerkt. Und hier hätte ich jetzt an der Stelle zum Beispiel eben so eins der Füller-Matches neu positioniert. Hier vielleicht Ray und Orton, hätte auch keinen interessiert, aber da hätte es halt auch keinen Schaden angerichtet.
Ja, und das Tag-Team-Match hätte vielleicht ja auch so als schneller Bruch einfach dazwischen.
Ja, das wäre zumindest eine coole Abwechslung dann gewesen, wo die Leute nochmal mit Action wieder nochmal abgeholt werden, bevor dann das große Highlight wartet. Also es war an der Stelle auch schlecht. Dann kommt noch dazu, dass der Anfang vom Match vom Kommentar her noch schlimmer gemacht wurde. Ich habe im Vorgespräch vorhin erwähnt, ich habe mit dem WWE-Kommentar momentan teilweise meine Probleme. Ich finde Corey Graves, den ich ja eigentlich wirklich richtig gut finde, der wird mir inzwischen viel zu sehr eindimensional als ich bin der Heel-Fan wieder produziert. Da fehlt völlig die Mehrdimensionalität, die Anfang mal da war oder auch bei NXT. Mhm. Viel zu sehr auch vorher beim Match. Ich glaube, Daniel Bryan hat er ja auch aufs Blut verteidigt und dann Tom Phillips musste dann mit ihm ausgerechnet hitzige Gefechte führen, dass der eine jetzt doch böse ist. Und jetzt hier, In einem Match mit Dean Ambrose ist Renee Young im Kommentar immer problematisch, offenbar, weil sie es einfach nicht durchziehen. Also es entweder nehmt sie raus oder lasst sie volle Kanne mit Nein, das ist mein Mann und ich verteidige ihn jetzt. Und nicht so Grave Stichel, Renee Young sagt, nein, ich weiß, ich sag nur, was er sagt und eigentlich, ja, er ist halt mein Mann, na und bla. Also das war ganz unholprig, hat überhaupt, ja, zögerlich und Michael Cole sitzt dazwischen und kommentiert quasi doch das Match nebenbei ein bisschen und wenn dann mal wirklich sowas wie Hitzigkeit aufkommen würde, fällt er ihnen ins Wort. Also es wirkte sehr, sehr gestelzt, sehr unrund und nicht gut.
Bin ich vollkommen bei dir. Also genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass sie sich quasi von ihrem Mann distanziert, das fand ich so absurd, weil warum? Also warum sagt man da nicht einfach so, ja, okay, dann ist sie dann in dem Moment parteiisch. Es ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, man muss natürlich nur, weil man verheiratet ist, nicht immer alles, was der Partner macht, gutheißen. Aber es ist Wrestling, verdammt nochmal. Also da kann man das dann durchaus, warum treibt man dieses Drama nicht auf die Spitze? Und hier, weil du ja auch bei dem Preview-Podcast ja auch so ein bisschen darüber, über diese Idee da spekuliert hast, dass man das ja machen könnte, habe ich halt drauf geachtet. Und dann ist es mir auch wirklich negativ aufgefallen. Und das tat dem Match nicht gut. Und das Match an sich war auch nicht gut. Also es gab ja wirklich diese Sparring Chance und das war wirklich, ich kann es dir nicht sagen, du hast es gerade klinisch genannt, ich habe es irgendwie so, war so ein Match nach Schema F irgendwie, ne? Das war alles okay, mich hat wieder tierisch gestört, dass Seth Rollins diese Kniegeschichte kann ich mittlerweile nicht mehr sehen, weil das ist immer dasselbe und immer zeigt Rollins dann danach noch die seine Suicide Dives und rennt da rum und dann hast du noch einen Corey Graves, der versucht zu decken irgendwie, sagst du, ja, also ne, jetzt das Adrenalin kickt in, weil jetzt kann er ja so 3-4 Schritte, kann er jetzt ja sprinten und ich immer so, ey, Alter, also verkauf uns jemand nicht für blöde, ne? Aber vielleicht sollte man versuchen, dieses Knie, wenn man das wirklich nur so als kleines Motiv, also das entweder richtig einzubauen oder gar nicht. Aber so wirkt es eben halbgar. Ein Ambrose hat mich hier nicht überzeugt. Ein Rollins hat so ein bisschen auf Sparflamme hier gekämpft, was ich übrigens beim Match davor nicht fand, was du gerade gesagt hast. Da muss ich hier ganz kurz widersprechen. Aber das hier war Business as usual und hat überhaupt nicht zum Fädenaufbau gepasst. Und am Ende auch diese Sache mit dem, weißt du, woran ich denken musste bei diesem finalen Segment, wo dann Ambrose ihm die Shield-Faust hingehalten hat?
An Gargano und Champ?
Nee, ich musste an dieses unfassbar schlechte Ende von Batman wie Superman denken, wo dann Batman quasi kurz vorm Sieg ist und sagt, sag es Martha und dann so, ja, wir haben doch unsere Mutter hat denselben Namen, was, wir waren beide mal bei The Shield, deswegen bringe ich dich jetzt nicht um, so ungefähr. Es war absoluter Kack.
Ja, es war furchtbar. Es war eben auch so, ja, so unlogisch, weil als ob ein Ambrose da jetzt plötzlich wieder Bruder sein will. Es ist, ich weiß nicht, irgendwo mit Ambrose der hat einfach ein Problem, dass er irgendwie keine Rolle findet, gefühlt. Der wirkt, ich habe auch jetzt schon wieder kein Interesse mehr, was juckt mich das? Und dann gewinnt er das Match, oh Gott, jetzt hat Ambrose den Titel, was will ich denn jetzt?
Also bei mir war es eben auch so. Also ich habe da auch, ich weiß gar nicht, aufs Handy geschaut oder sonst irgendwas. Also das hat mich überhaupt nicht überzeugt, was die beiden hier gemacht haben. Mir tut das ein bisschen leid für Seth Rollins natürlich, aber natürlich jetzt, so ist er jetzt den Titel los. Also meine Option-C-Idee aus dem Preview-Podcast ist damit auch schon im Eimer gelandet. Ich gehe davon aus, dass er jetzt da eine wichtige Rolle beim Rumble spielen wird und da irgendwie den vielleicht sogar gewinnen wird. Das ist jetzt mein Top-Favorit hier und bis dahin wird er erstmal noch so ein bisschen übergangsweise in die Fehde mit Ambrose da verstrickt. Aber ansonsten, das war jetzt, wie gesagt, es war technisch kein Katastrophenmatch oder so, aber es war einfach überhaupt nicht das, was sich die Zuschauer davon erwartet haben und es war in der Art und Weise, wie es eben gebookt worden ist, komplett fehl am Platze.
Ja.
So. Also überhaupt komplett fehl am Platze. Ich verstehe es nicht.
Und halt auch falsch, also als Match an sich und dann auch in der Positionierung war es halt auch noch unglücklich und da kam dann alles zusammen. Und dann, ich weiß nicht. Nee, ich habe, weil ich eben gerade Ciampa und Gargano, da gab es ja auch diesen Moment, wo dann quasi die Versöhnung da hat es halt gewirkt und hier hat es halt überhaupt nicht gewirkt.
Ja, weil dich da vorher die Grütze aus dem Leib geprügelt haben, deswegen so. Aber hier war das ja, das war halt eigentlich ein ganz normal geführtes Match und das hat hier überhaupt nicht gepasst. Aber sei es drum, wir haben jetzt einen neuen IC-Champion mit Dean Ambrose, der hat das Ding gewonnen. Das war ein ziemlich, emotionsloses, runtergewrestletes Match, technisch in Ordnung, aber mehr dann eben auch nicht. Und lass uns da mal zu den schönen Dingen des Lebens kommen, nämlich zum Main Event. Das war nämlich das Match um die SmackDown Women's Championship. Es war ein TLC-Match. Champion Becky Lynch traf auf Asuka und auf Charlotte in einem Three-Way-Match. Und es war dann wirklich auch so, wie wir es vorher prognostiziert haben, dass, ja, das war quasi nach Leiter-Match-Regeln, ne? Also man musste den Gürtel da oben runterholen und ich fand, das war eines der besten Damen-Matches, die wir bei WWE gesehen haben jemals. Ich finde, die drei Frauen haben hier unglaublich hart gearbeitet, allen voran auch Charlotte und Becky. Asuka auch, aber ich finde, die beiden anderen Damen haben hier noch ein bisschen mehr hervorgestochen, was sie teilweise für Aktionen genommen haben. Also ich war da extrem beeindruckt. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so ein gutes Match wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie war es bei dir?
Ja, würde ich zustimmen grundsätzlich. Es war ziemlich knackig, ging's rund, ein paar Bumps drin, die richtig fies waren. Ich meine, vor allem, wie dann Becky auf Charlotte landet.
Ja, aber volle Möhre, oder? Das war einfach mal so Arschbombe voran.
Da sind ja auch ein paar unschöne Worte entfleucht, offensichtlich. Ich meine, das war dann, wobei Asuka nicht mal, das hat ja keinen Einfluss, die hätte es ja auch so nicht getroffen, glaube ich. Die ist zwar weggerollt, aber die wäre eh nicht als Ziel in Frage gekommen. Aber so wirklich, wenn der mit voller Wumms jemand da mit dem Arsch so auf deinen Rippen oder auf dem Unterleib landet, dann glaube ich, finde ich das nicht mehr lustig. Und dann auch der Speer durch die Umrandung, die sah wuchtig aus. Das war, nein, es war heftig. Auch schon, was war es, ein Backdrop? Ne, die Powerbomb. Was war es auf der Leiter am Anfang?
Genau, wo Asuka Becky quasi vom Toprope gerissen hat, mehr oder weniger, und dann eben auf die Leiter gelandet ist. Da haben wir auch gedacht, so, boah. Aua. Also ja. Männer haben ja den Vorteil, dass sie ein bisschen breiter sind und dann quasi so die Fläche so ein bisschen besser auf die Leiter verteilen können. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Becky einfach nur auf die Sprossen gelandet ist. Also, und das, ich will gar nicht wissen, wie sich das angefühlt hat.
Genau, und den einen Tisch, wo sie am unteren Ende nur durchgetabelt wird, nicht in der Mitte, das war sicher auch nicht ganz so angenehm. Also es war,
der stand, glaube ich, auch ein bisschen falsch, muss ich sagen. Ich glaube, der hätte ein bisschen schräger stehen müssen, damit das besser funktioniert hätte, damit es nicht nur unten bricht.
Der hätte wahrscheinlich, ja eben, also es war aber zumindest diesmal sind alle Tische gebrochen durchgewumst wurden, die Frauen, auch beim vorigen Match ja auch schon. Bis auf den einen, glaube ich, der quasi Tablespot mit dem an die Wand gelehnten Tisch am Ring Umrandung. Aber dass der nicht brechen kann an der Stelle, ist auch klar. Aber es sah trotzdem fies aus. Nee, das war richtig fieses, dynamisches Match mit viel Aua beim Zuschauen. Charlotte als Furie funktioniert halt einfach viel besser. Und Becky funktioniert einfach sowieso. Und Asuka, sie war irgendwie so dritte Kraft, würde ich jetzt sagen. Ich meine, hat halt das gute Ende für sich nehmen dürfen, was auch ganz okay ist. Nichts dagegen. Die Kendo-Sticks, die waren natürlich auch wieder, also die ziehen schon ordentlich. Ein, zwei Ohrfeigen waren noch dabei, die richtig laut klatschten. Ja. Meine Herren, also das war, war wirklich das, was man gewollt hat. Es war ein starkes Match.
Ja, und ich musste auch mal sagen, wir haben ja ganz oft so bei so Damen-Matches mal gesagt, so, ja, hier, da war das ein bisschen unsauber oder vielleicht so ein bisschen langsamer oder sonst irgendwas. Das fand ich eben hier in dem Kampf überhaupt nicht. Also ich fand, das war ein super dynamisches Damen-Match, was wir hier gesehen haben, oder ein super dynamisches Wrestling-Match, um es einfach mal so zu sagen, wo die alle wirklich wahrscheinlich noch mehr als 100% gegeben haben und Vollgas gegeben haben. Da waren so heftige Schläge dabei, auch die Bums, auch dann, dass dann Charlotte nochmal dieses Swanton oder dieses Senton quasi gezeigt hat, vom Toprope nach draußen durch den Tisch. Das war so ein hart geführtes Match und so ein spektakuläres Match. Und das ging über 23 Minuten fast. Und das hat sich angefühlt wie 10 oder so, weil da immer irgendwas passiert ist. Und du hattest immer die Spots dahinter. Du hattest nicht diese ewig langen, oh mein Gott, ich bin so geschwächt und kletter jetzt an der Leiter hoch, sondern du hast wirklich drei Frauen gehabt, die wollten sich erst umbringen und danach die Gürtel holen, so ungefähr. Also um das mal so zusammenzufassen.
Wobei ein-, zweimal, also ich fand übrigens gut, dass sie recht früh in der Show, oder haben sie sogar in der Pre-Show schon, nee, ich glaube nicht, aber sehr recht früh im Event, dass das Main-Event wird. Und nicht erst die Leute bangen lassen, ob jetzt vielleicht doch irgendwie was anderes davor kommt. Also ein-, zweimal auf der Leiter. Also eben dieses auffällige, oh, ich krieche jetzt besonders langsam, das haben sie sich zum Glück sparen können, weil das Timing gut gestimmt hat. Aber ein-, zweimal war schon, wo ich mal gedacht habe, ich glaube, Becky war es in dem Fall, Mädels, steig halt noch eine Stufe höher, dann wärst du auch wirklich an den Gürtel gekommen beim Hochlangen. Nicht bloß so im Letzten, das, wo halt klar ist, hier wird Zeit geschunden, wo man aber, weil es so offensichtlich ist, steig eins, zwei höher, dann bist du lang genug. Aber nein, ja. im denkbar ungünstigsten Moment danach greifen, das kann nicht klappen und dann ging's. Aber gut, das war ein kleiner Schönheits. Ach, war denn da mal ein Schönheitsfehler? Man merkt es halt nur, weil der Rest so sauber gelaufen ist, dass das jetzt doch wieder so das Klischee mit sein musste. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob ich die Interference so super geil finde, aber sie hat Sinn. Sie war Sinn. Ja, es hat Sinn ergeben an der Stelle einfach.
Ja, mich hat es tatsächlich gewundert, dass man da nicht einen größeren Bump in Anführungsstrichen noch sich ausgesucht hat, weil es war ja dieser typische, man stürzt die Leiter um und dann landen die beiden auf dem Seil mit einem Clothesline mehr oder weniger und fallen dann raus. Ich hätte ja fast gedacht, man macht dann hier noch was Krasseres. Also so im Sinne von, die fallen aus dem Ring durch den Tisch oder sonst irgendwas. Hat für mich funktioniert. Ich finde das, ich hab's auch nicht erwartet, dass dann Ronda mit versteinerter Miene hier einmal die Rampe runterläuft und da eingreift. War natürlich eine clevere Art. Also, wir haben ja vorher so ein bisschen gemutmaßt, ne, schwächt man irgendwie Becky oder Charlotte durch die Niederlage und so hat man das ja komplett außen vor gelassen. Ne? Asuka geht ja als Gewinnerin aus dem Ding raus, hat den Titel gewonnen, die hat erstmal sowieso per se gewonnen irgendwie und Becky und Charlotte können sowohl die Rivalität untereinander weiterführen, als auch die Rivalität mit Ronda irgendwie weiter fortsetzen. Und jetzt hat man quasi so eine Art brandübergreifende Fehde, die einfach so vor sich hinköchelt. Das finde ich sehr interessant und dass da irgendwie was Geiles bei rauskommt, sorry, das bezweifle ich gar nicht. Wir haben schon Charlotte gegen Ronda gesehen, was die sich für eine Schlacht liefern. Und jetzt so ein Three-Way zum Beispiel mit den drei Damen fände ich auch mega cool. Also
Ich finde, eigentlich liegt auf der Hand, das muss mit dem Main-Event bei WrestleMania enden, sollte man meinen. Ja. Die Frage ist nur wieder, wenn es dann ein Three-Way wird, wird es sicher ein tolles Match, aber dann hat der arme Becky doch wieder die Arschkarte gezogen, weil sie das Main-Event nicht kriegt, was The Man eigentlich verdient hätte, sondern wieder mit Charlotte teilen muss, so ungefähr. Aber, also ich meine, das wäre jetzt das Meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich nehme auch Becky gegen Ronda oder Three-Way, ich glaube, ich würde beide gerne anschauen. Ich wäre aber, also aus Sympathiegründen wäre mir Becky gegen Ronda wahrscheinlich noch ein bisschen lieber, auch wenn dann Becky natürlich verlieren wird, was schade ist, aber
ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Also
ich glaub's nicht, dass sie Ronda Rousey verlieren lassen.
Ja, warum denn nicht? Also ich meine, wenn nicht, dann wann sonst?
Ja, weil, also wenn es ein Three-Way wäre, ich glaube, dann gewinnt sie es auf jeden Fall. Dann kann sie ja auch Charlotte pinnen, weil Charlotte hat oft genug schon inzwischen verloren, dass man da nimmer groß ihr am Ruhm kratzt, in Anführungszeichen. Aber, also eins von diesen beiden ist denkbar. Die Frage ist für mich dann ein bisschen, wo steckt man Asuka jetzt hin? Das ist jetzt die Titelträgerin, die aber mit den zwei am logischsten Herausforderungen eigentlich nichts am Hut hat, weil die ja sich auf den anderen Brand konzentrieren oder mit sich selber beschäftigt sind. Also eigentlich, es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn jetzt eine von beiden sich mit Asuka befasst und die andere obsessiert dann mit Ronda Rousey, was ja auch nicht geht, bis halt eben frühestens Rumble, selbst wenn man mit gutem Willen sagt, dann gibt's da halt ein Interbrand-Match. Bin mal gespannt. Oder ob es jetzt beide sich, oder ob es jetzt eine Three-Way-Konstellation quasi gibt um den Titel, so nach dem Motto, sowohl Charlotte als auch Becky wollen jetzt erstmal den Titel wieder haben, was ja auch denkbar wäre. Also, aber es wären halt alles coole Konstellationen. Mal schauen, nachdem ja jetzt SmackDown erst heute Abend stattfindet, vielleicht gibt's dann ja die ersten Indizien, in welche Richtung es gehen wird. Aber ja. Ich meine, wenn Becky den Rumble gewinnt, bin ich auch völlig zufrieden. Und ich meine, Charlotte wäre ein bisschen in your face, aber wäre zumindest irgendwie logisch, nachvollziehbar.
Ja, also mal sehen, da sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten gegeben und das ist ja auch eigentlich das Interessante an der Geschichte gerade. Also, dass man da wirklich so eine so viele Möglichkeiten hatten. Das ist doch eigentlich auch das Schöne. Also da sieht man doch, dass man hier offensichtlich was richtig gemacht hat, sagen wir es mal so. Dass wir hier anfangen zu spekulieren und überlegen, in welche Richtung geht das. Also da gibt's sehr viele Match-Varianten, die man sich da vorstellen kann. Und ich freue mich darauf. Ich finde, das ist momentan red hot, um es mal so auszudrücken. Und selten zuvor war das Damen-Wrestling so gut präsentiert bei WWE, wie es jetzt derzeit bei SmackDown dargestellt wird. So,
ja.
Um es mal abzuschließen. Und jetzt können wir, glaube ich, dann auch zum Resümee hier aus dem ganzen Ding kommen. Also ich fand, das war...
Darf ich ganz kurz noch? Ja. Ich habe ja nur den Eindruck, dass es alles nur passiert, obwohl es die WWE gar nicht wollte. Weil bei denen wirklich auch nur die Voraussicht oder die Ahnung hatte, dass Becky Lynch so gut funktionieren wird oder kann, weil ja offensichtlich, sie sollte ja eigentlich auch sollte ja auch gar keine Sympathien haben. Ist ja alles so offensichtlich. Es ist irgendwie schon ironisch, dass das Beste, was der WWE passieren konnte, quasi ein Unfall wieder war. Also nicht nur der Facebreaker.
Aber so ist Wrestling.
Der Facebreaker kommt ja noch dazu. Also es waren eigentlich zwei Unfälle, die ungeplant in Kombination das Richtige produziert haben. Aber ja, so ist es.
Das ist schon witzig. Also ja, aber ganz im Ernst, so funktioniert der Wrestling auch ganz oft, ne? Und dann musst du eben mit der Welle schwimmen, wenn die Welle da ist. Und derzeit macht man das noch sehr gut. Und ich glaube auch, dass das, dass die Chancen so gut wie nie auf einen Damen-Main-Event bei WrestleMania stehen. Also mit diesen drei Frauen hat man da auf jeden Fall das passende Personal für, um das durchzusetzen. So, jetzt aber das Fazit zu WWE TLC. Und da sage ich, ich fand, das war ein sehr unterhaltsamer Event. Also der war jetzt, klar hatten wir auch ein paar Schwächen. Und ich glaube, dass der Event auch besser dran gewesen wäre, wenn der statt 12 Matches vielleicht nur 10 oder 9 Matches gehabt hätte. Also auf ein paar Dinger hätte ich da verzichten können. Wir hatten so ein paar Downer natürlich, allen voran. Irgendwie Seth Rollins gegen Dean Ambrose, was irgendwie so vollkommen fehl am Platze gewirkt hat. Aber wir haben wirklich drei tolle Matches gesehen, mindestens. Und ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Also, wie war es bei dir?
Ja, also für ein Main-Roster-Event war es auf jeden Fall wahrscheinlich somit die beste Show, die beste. Ich meine, Evolution war, glaube ich, unterm Strich besser, würde ich jetzt für mich sagen. Aber so, also es kommt in die Top 3 mindestens das Jahr. Das ist schon mal. Und ich fand auch, selbst die schlechten Matches waren jetzt nicht so, dass man schreiend hat weglaufen müssen. Also auch eben Intercontinental Match hat natürlich echte Probleme gehabt, aber nicht die Matchqualität per se, sondern nur die Konstellation, wann und wie es stattgefunden hat und das Umfeld. Das Match an sich war jetzt kein Drama. Es hätte unter anderen Voraussetzungen sehr viel besser gewirkt. Und sie haben ja, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, aber sie haben ja überzogen auch noch. Eben eine halbe Stunde länger als geplant. Der Main Event hat erst begonnen, als das Ding ganz eigentlich schon hätte rum sein sollen. Da wäre eben das Straffen hätte da auch dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dynamik gegeben. Aber nö, aber insgesamt war es ein versöhnlicher Jahresabschluss. Ich glaube, das kann man zumindest mal sagen.
Ja, macht so ein bisschen Hoffnung auf mehr. Wir müssen jetzt wieder die Bananenwertung hier raushauen, Ulrich. Für 1 bis 8 Bananen, was gibst du?
Ich bin jetzt mal ganz großzügig und sag, für machen wir eine 6. Ist fast vielleicht ein bisschen viel, aber ist trotzdem okay.
Ja, ich würde auch irgendwie so, ich hatte jetzt auch gerade so 6. Ich würde vielleicht sogar, hat halt, also ich glaube, bei mir macht dieses Match mit AJ Styles gegen Daniel Bryan noch so ein bisschen Unterschied. Ich bin fast verleitet dazu, 6,5, 6,25 irgendwie so zu geben, weil mir haben da wirklich, also 2 bis 3, da wäre eigentlich sogar noch mehr, wenn ich jetzt so überlege. Also mir hat Buddy Murphy gegen Cedric Alexander fand ich geil, das hat richtig Spaß gemacht. Finn Bella gegen Drew McIntyre fand ich sehr ordentlich, also jetzt nicht so geil, aber schon sehr, sehr ordentlich. Ronda gegen Nia fand ich richtig gut und hat mich gekriegt. Daniel Bryan gegen AJ Styles war mega, genauso wie der Main Event. Irgendwie so 6 und ein bisschen Bananenstampf dabei, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas um den Dreh, aber es war ein guter, unterhaltsamer WWE-Pay-Per-View. Und macht auch ein bisschen Hoffnung fürs nächste Jahr. Und damit kommen wir so zum ganz kurzen Ausblick auf Raw. Also wir wollen hier keine Raw-Review machen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur das wirklich Entscheidende hier ganz kurz wiedergeben. Weil Vince McMahon ist ja nicht nur zurückgekehrt, um Dinge abzushaken, um es mal so zu sagen, also aufzurütteln und sowas, sondern er hat ja gleich seine ganze Familie mitgebracht bei Raw. Also wer sich nicht spoilern lassen will, wenn den Podcast jetzt sehr schnell hört, der soll bitte jetzt an dieser Stelle ausschalten. Schön, dass ihr dabei seid, dabei wart hier bei unserer Review. Ansonsten reden wir jetzt weiter darüber. Ja, Ulrich, er hat ja eigentlich jetzt nicht so, oder die McMahons haben mir nicht so viel gesagt, ne? Außer dass man gehört hat, dass man dass das Publikum offensichtlich nicht zufrieden mit dem Geschehen ist und dass das Publikum ja die Authority hat und so. Und dass man sich wieder mehr um das ganze Geschehen kümmern wird. Also, hast du hier den Eindruck, dass jetzt wirklich was anderes passiert? Weil, wenn man so die Show sich so anschaut, war es de facto eigentlich nicht so.
Nee, also es war irgendwie ziemlich leer. Also, es ist ja nichts passiert. Also eben, es gibt keinen, also Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es auch so, keinen Draft. Weil das ist sicher keine Lösung, wenn dann SmackDown wieder kaputt gemacht wird. Also es war alles ein bisschen merkwürdig. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, was hat Shane da zu suchen? was soll das? Also vor allem, wir kümmern uns mehr. Shane ist doch offiziell ganz oben drauf auf, also in Storyline, er kümmert sich doch um SmackDown. Also tut er natürlich nicht, weil hallo 0-6, da war doch mal irgendwas vor ein paar Wochen. Und die Fehde von Miss ist ungefähr das Einzige, was, glaube ich, niemand will bei SmackDown. Der ganze Rest funktioniert ja einfach. Es ist ja auch vor allem, sie reden ja eigentlich von Raw, reden ja nicht von SmackDown. SmackDown läuft doch fast super alles. Also nicht perfekt natürlich, aber
auch so den Einschaltquoten halt.
Ja, aber es funktioniert, also matchtechnisch, rostertechnisch. Und vor allem bei SmackDown hängen ja auch noch so viele Leute rum, die überhaupt nicht auftauchen, die das Ganze nur noch besser machen würden. Also Almas, wenn er mal wieder rauskommen darf, oder eben Sanity, die ja auch mal vielleicht bei den Tech-Team-Geschichte ein bisschen Wind einbringen würden. Also es ist, was macht also Shane? Wieso ist Shane hier auch anwesend? Also ich war Blabla mehr oder weniger, und dann die irgendwo so eingestreuten Ankündigungen von den Roster-Call-Ups. Zum einen, was mir übrigens auch rückblickend noch für den Pay-Per-View, dieser neue Promo von über Lars Sullivan, mit wo er selber sprechen, eingesprochen hat, der war eigentlich ziemlich gut. Nur halt letzten Endes, ein neues Monster. Also eigentlich, wenn sie ihn zu, wo schicken sie ihn hin? Das wissen wir ja auch immer noch nicht. Also bei Raw darf er sich dann mit Braun prügeln, oder? Weil bei SmackDown gibt es ja eigentlich niemand, der als Gegner für ihn irgendwie sinnvoll in Frage kommt. Plus in SmackDown sind sie alle genug beschäftigt, dass man keinen neuen einwerfen muss ins Titelgeschehen, hätte ich jetzt gesagt. Aber also das, und gleichzeitig entwertet man es wieder, indem man sagt, ach übrigens, da kommen noch 5 andere auch.
Das Ding ist ja auch, für mich beweist das auch so ein bisschen, dass man derzeit eigentlich nicht genau versteht, was eigentlich das Problem ist, weil ich glaube, die wenigsten Fans beschweren sich darüber, dass das Roster nicht gut genug ist oder sonst irgendwas, sondern die meisten beschweren sich einfach darüber, dass es Probleme im kreativen Bereich gibt. So, also dass es fehlt die Kontinuität in den Geschichten, es fehlen wirklich die, das Erschaffen interessanter Charaktere, und jetzt einfach nur noch ein paar da mit reinzuschmeißen, bringt eigentlich überhaupt nichts, mal abgesehen davon. Ja, also jetzt ohne dir dazu nahe treten zu wollen, aber so eine Heavy Machinery wird jetzt garantiert nicht dafür sorgen, dass auch nur ein Zuschauer mehr einschaltet. Ich glaube auch, dass ein Lars Sullivan, da weiß ich auch nicht genau, ob man den so gut darstellen kann, dass dauerhaft, dass er da wirklich irgendwie Quotenbringer sein wird. EC3 ist ein cooler Typ, muss man sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Und Nikki Cross zum Beispiel würde ich einfach wieder zu Sanity stellen, damit man da quasi wirklich eine Gruppierung hat. Also eine Gruppierung, die auch wirklich dann nach mehreren Titeln greifen kann und die auch wirklich dann bei SmackDown mal für ein bisschen Chaos sorgen kann. Ja. Und Lacey Evans ist eine tolle Frau, ist eine coole Wrestlerin. Ich mag ihren Look und ich mag ihr Gimmick und auch die Art und Weise, wie sie im Ring auftritt. Weiß ich aber noch nicht genau, wo man die jetzt da braucht. Also, wie gesagt, mein Problem sind nicht die Wrestler bei WWE oder bei Raw, sondern die Geschichten.
Wobei Lacey Evans fand ich auch sehr kurios, dass die ja auf NXT-Ebene nie in die nächste Liga quasi gesteckt wurde. Ja. Aber sie hat schon mal ein komplettes Gimmick-Repackage hinter sich. Sie war ja als perfekte Face-Frau positioniert. Ich bin ja Ex-Militär und demnach Patriot und juhu, juhu. Und jetzt ist er Heel. Inzwischen. Ja. Also macht es ja auch ganz ordentlich, aber das ist so eine Sarah Morgan, Mandy Rose, nicht ganz Mandy Rose, mäßige, huch, Call-Up, warum? Ich meine, Mandy Rose war ja noch krasser, weil die ja eigentlich überhaupt nie bei NXT in irgendeiner Form zu sehen war und dann plötzlich im Main-Roster schon sitzt. Und in mein Heavy Machinery auch, wobei jetzt der Tech-Roster bei NXT auch ganz schön dünne ist, langsam. Also, wenn man so will, ich meine, die sind jetzt dann weg. Die Street Profits haben sie geoutsourced gerade. Mighty sind ja jetzt auch geplatzt, offensichtlich. Warum? Ja, sehr überraschend, aber es war ja auch, mit denen haben sie eh nie was angefangen. Aber gut, dafür hast du halt obendrauf die paar Leute, die einfach alles dominieren und deswegen cool sind. Die War Raiders sind, wer weiß, wie lange die jetzt noch ausfallen wieder. Nachdem es ja scheinbar eine richtige Verletzung war. Und keine K-Fape-Verletzung. Naja, also jedenfalls, der neue Rust. Und dann kommt ja auch noch, übrigens, Sami Zayn und Kevin Owens kommen jetzt auch mal langsam wieder. Also Leute haben sie genug, aber sie müssen halt jetzt mal eingesetzt werden. Und also nach wie vor, ich bin, dass da die, ob da jetzt der Wille da ist, das kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass jetzt spätestens beim Rumble vielleicht der Universal-Title doch wieder öfters wie alle 3 Monate eingebunden wird, und ich mit dem Brock-Fetisch, den sehe ich noch nicht überwunden. Ich sehe ihn einfach nicht. Ich kann mir, also wenn jetzt Braun wirklich beim Rumble gewinnen würde, ich wäre sehr überrascht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, was jetzt daraus entwickelt. Also klar, dass man jetzt nicht von jetzt auf gleich die Show komplett auf den Kopf stellen wird, ist auch irgendwie logisch. Also das finde ich eigentlich auch konsequent, weil wir haben das bei der WCW damals erlebt, wo man ja wirklich dann den kompletten Reset gemacht hat und wo man dann gesagt hat, so, wir sammeln jetzt erstmal alle Titel wieder ein und jetzt fangen wir wieder alles von vorne an. Das finde ich, würde dem Produkt auch nicht gut tun, weil das negiert auch irgendwie alles, was vorher passiert ist, und das ist ja nicht alles schlecht gewesen, um es mal ganz platt auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz, muss man mal abwarten, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Man hat natürlich jetzt versucht, so, ja, hier, ganz viel Neues und das wird toll und spannend und so, aber das ist für mich nicht das Problem. Also, ich hätte jetzt auch noch damit leben können, wenn EC3 noch ein paar Monate bei NXT bleibt. Es ist ja auch ohnehin die Frage, die Leute wurden angekündigt mit On Their Way to WWE. Was heißt das? Wir haben es bei Sanity damals gesehen, wie lange die On Their Way waren. Also, ich glaube, die sind zu Fuß gegangen.
Ja, ich meine, Lars ist ja auch schon seit einem Monat On The Way. Ja. Wenn man, ich meine, ich finde eben das jetzt so komisch. Lars wird so ultra lang, es erinnert mich ein bisschen an Glacier bei WCW, die jetzt dann unendlich lang angekündigt haben, aber gut, also das wird einem Lars nicht blühen, glaube ich, dass dann so ein Superflop draus wird, weil da weiß man weiß ja bei Lars, was man kriegt. Aber ich meine, er ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also ein Monster, wie man noch nie gesehen hat. Ich meine, hallo, ihr habt da einen Braun Strowman rumrennen, der in seinen Aktionen immer krasser war wie ein Lars Sullivan. Ich meine, einen Krankenwagen hat ein Lars noch nicht umgekippt. Aber
das stimmt.
Das ist alles ein bisschen komisch. Ja. Was mich übrigens auch bei diesem Neuanfang, da habe ich jetzt also die McMahon-Dynastie, die hier dasteht. Und dann ist eben ein Baron Corbin, den man jetzt gestern noch für abgeschlossen erachtet hat, ist quasi wieder da. Darf wiederum eiern. Gut, wird zwar nicht wieder Commissioner stand jetzt oder General Manager, aber dafür fehlt eine Alexa Bliss komplett. Ich meine, ob ich die jetzt, solange sie nicht wrestelt, als Commissioner oder General Manager sehen will oder muss, andere Baustelle, aber es wäre zumindest mal was anders tatsächlich gewesen. Aber die ist komplett außen vor. Die war, also ich gucke hier nochmal gerade kurz im Recap.
Nee, die war nicht dabei. Die war nicht
das
dabei.
Das ist schon echt merkwürdig. Also das finde ich ein bisschen. Wundere ich mich, weil die kann ja auch zumindest reden vernünftig. Ich meine,
aber. Also, wie gesagt, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch einfach jetzt ein bisschen Geduld haben irgendwie. Das ist ja was Wrestling-Fans auch eher seltener haben. Also, ich habe mir keinen kompletten Reset hier erwartet von der ganzen Geschichte, aber ich habe mir trotzdem ein bisschen mehr erwartet als das, was jetzt gekommen ist. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, wir haben alle irgendwie mit dem Knall zumindest erwartet und oder gerechnet. Und jetzt ist es dann irgendwie eher so ein lauwarmes Lüftchen geworden. Schauen wir mal, wie dann das Jahr 2019 wird. Ich glaube, das ist einfach jetzt, also mal jetzt machen wir uns nichts vor. Nächste Woche ist die Weihnachtsausgabe, die ist pre-taped, da wird nichts passieren. Und dann die Woche drauf wird auch nicht viel passieren. Ne? Das ist dann die Neujahrsausgabe, also da passiert auch nicht viel. Entsprechend so richtig Fahrt wird das dann erst Richtung Road to WrestleMania aufnehmen. Und ich hoffe, dass man dann da wirklich dann auch die Ausrufezeichen setzt. Und die Ausrufezeichen nicht nur setzt, indem man einfach neue Leute reinschmeißt in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich Geschichten, Charaktere, Kontinuität, Freiheiten und all sowas. Weil das kann funktionieren. Wir sehen das bei Becky, wie gut das funktionieren kann und wie die Leute dann auch da emotional invested sind. Und darum geht's. Und das ist was, was WWE früher konnte, auch auf die Leute zu hören, die vor den Fernsehern und in den Arenen sitzen. Früher konnte man das, heute kann man das nicht. Und ich bin gespannt, ob man da jetzt den Weg wieder hin zurückfindet. So.
Ja, dann.
Das war zum Sonntag.
Ja, dann. Da sind wir mal hoffnungsfroh, sag mal so.
Genau so. Ja, damit sind wir dann auch durch hier mit unserer Review zu TLC und natürlich dann auch dem Mini-Rückblick auf Raw und dem aktuellen Geschehen da. Wie gesagt, wir sind hoffnungsfroh und schauen einfach, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir machen hier natürlich weiter. Wir machen auch keinen Reset oder sonst irgendwas, sondern wir machen hier ganz normal weiter. Zum Wochenende gibt's hier, ja, wir haben es die Matches für die Ewigkeit getauft. Also wir sprechen so ein bisschen darüber, welche Matches wir uns gerne jetzt über die Weihnachtstage anschauen möchten, geben da ein paar Tipps und welche Events wir uns anschauen und solche Geschichten. Also das wird ein bisschen persönlichere Ausgabe. Da sind wir alle Headlock-Podcaster mit dabei. Wir haben uns quasi so in zwei Teams aufgeteilt und quatschen da ein bisschen drüber. Ulrich und ich auf der einen Seite, dann David und Kai und dann Shaggy und Chris. Wir haben quasi separate Mini-Podcasts irgendwie aufgenommen und ich werde dann so ein bisschen durch das Programm führen. Mal schauen, wie das wird. Ansonsten, wenn ihr das hier mögt, natürlich könnt ihr uns auch ein Weihnachtsgeschenk machen. Ihr könnt uns einfach bei Patreon und Steady folgen. Wenn ihr irgendwie noch einkaufen geht, dann schaut gerne bei uns auf der Website vorbei. Da haben wir so einen Amazon-Button. Wenn ihr darüber einkauft, dann könnt ihr natürlich auch da ein bisschen was uns zukommen lassen. Und ansonsten, das wichtigste Geschenk des Jahres ist natürlich dann auch, bleibt uns einfach treu. Hört uns, teilt uns und erzählt euren Freunden, dass es uns gibt und dass ihr hier Spaß mit Headlock und mit Wrestling habt. Ich glaube, das ist dann schon mehr als genug. So, Ulrich, wir sind durch.
Jo.
Ja, sind wir durch.
Sind wir.
Und dann hören wir uns auch zum Wochenende wieder. Dankeschön, Ulrich, und bis nächste Woche.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.